Herzlich willkommen zu Progressiv trifft Konservativ. Na, das kann ja heiter werden. Der politische Wochenrückblick vom 7. Juni.
Jetzt erklären wir den Leuten mal, was wir halt schon besprochen haben. Ja. Das ist nur so ein Aufwasch. Mir geht's den Umständen entsprechend gut. Mir geht's privat gut, politisch geht's mir sehr dürftig. Und man kann ja auch so ein bisschen verzweifeln.
Ja, ich bin depressiv.
Also, depressiv?
Mir geht's, politisch bin ich depressiv, privat geht es mir gut, ist alles wunderbar. Aber politisch machten mich doch die Umfrageergebnisse eben jetzt auch wieder, die tatsächlich auch für mir doch sehr schwer zu schaffenden 21%, die heute rausgekommen sind, bei der Sonntagsfrage für die CDU. Und das eben, obwohl ich ja eigentlich gar nicht die CDU wähle. Aber wenn ich mir dann eben anschaue, die anderen Ergebnisse, wird es einem Angst und Bange, jedenfalls mir. Und ich weiß, Sie sagen immer, man darf nicht so viel auf diese Umfragen geben, aber es ist doch eine Tendenz. Und ich habe das Gefühl, die Lösungen lägen auf dem Tisch. Ich habe darüber auch heute ein Video gemacht, dass ich glaube oder dass auch die Studien ja hergeben, dass das, was Leute wollen, sich überhaupt nicht so unterscheidet, sondern das, was sich unterscheidet, ist das Vertrauen, wem sie es noch zutrauen. Und eben bei Menschen mit Abstiegsangst, und das ist tatsächlich ja irrelevant, ob jemand viel Geld hat oder wenig Geld hat, die Abstiegsangst kann da sein. Wir hatten das während Corona, dass der Milliardär Merck sich ja umgebracht hat, weil er sich ein bisschen verspekuliert hat und er ja immer noch unfassbar reich war, aber halt ein bisschen weniger unfassbar reich und das ihn dazu gebracht hat, sich vor den Zug zu werfen. Deswegen ist so eine gefühlte Abstiegsangst ja immer eben, muss ja gar nicht mit der realen Abstiegsangst zusammenhängen. Und wenn ich ja, man sieht es ja auch immer mal wieder auf so Videos, eben auf TikTok und so ähnlichen Formaten, aber ich war ja auch kürzlich in Sachsen-Anhalt, wenn ich dort rumfahre, dann denke ich mir immer, ey, es ist so schön, es ist alles irgendwie neu. Und ja, ich weiß, dass strukturelle Probleme da sind und ich weiß, dass die Leute irgendwie eine Abstiegsangst haben, aber eigentlich glaube ich, sie können das. Also ich glaube, Leute in Ostdeutschland, in Westdeutschland, wir können das, aber wir glauben nicht mehr daran. Und weil wir nicht mehr daran glauben, glauben wir lieber an Populisten, die uns dann irgendwie den Stolz angeblich wiedergeben, den uns die anderen genommen haben.
Also, jetzt haben Sie so viel gesagt, da kann ich jetzt auch ganz viel zu sagen. Fangen wir doch mal mit meiner Partei an. Ich glaube, wir erleben, ich hab mich am Freitag mit dem Landesvorsitzenden der hiesigen CDA getroffen. Ja, das ist also quasi eine Stufe unter Dennis Radke. Mhm. Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen, Daniel Schem-Paulsen, ganz netter Typ, wenn er zuguckt, Grüße. Er hat behauptet, er würde ab und an zugucken, aber der wird dieses Wochenende Vater, deshalb. Ich wollte aber was anderes sagen. Dann reden Sie mit denen. Wir haben so über Projekte gesprochen. Dann spricht man auch über Politik. Und Sie merken in dem Gespräch, dass der genau das gleiche Problem hat, was ich auch habe, was Sie jetzt so ein bisschen abgestuft haben, aber was ich auch mit meiner Partei habe. Jetzt haben wir hier in Nordrhein-Westfalen als CDU-Leute immer noch den großen Vorteil, dass wir eine Funktion. Da ist er wieder.
Mein Freund,
der Hund. Nee, der gehört dazu. Der Studiohund. Ja. So, jedenfalls haben wir es ja in Nordrhein-Westfalen noch ganz gut, weil in Nordrhein-Westfalen die CDU funktioniert, weil wenn sie hier unterwegs sind und mit Leuten sprechen, sich nicht viel geändert hat. Aber dann gucken Sie nach Berlin, auch da waren wir uns einig. Wir, die wir Merz-Kritiker waren, erleben jetzt genau die Realisierung dessen, was wir immer befürchtet haben. Ja, und wir schauen nach Berlin und wir sehen, wer vertritt eigentlich die CDU noch wahrnehmbar nach außen in Berlin. Das sind alles Leute, wo auch ich sage, ich komme da auch nicht mehr mit klar. Ja, ich komme nicht damit klar, wenn ich einen Carsten Lindemann in einem Format Welt-TV, Frühstücksfernsehen oder so Interview sehe. Und er hat eigentlich mit allem recht, was er sagt. Und also für mich. Und dann kommt wieder der Punkt, dann kommt wieder dieses kulturkämpferische, Brandmauer sei ein linker Begriff. Und daraufhin habe ich das mal recherchiert, weil ich das immer mit Friedrich Merz verbunden habe, den Begriff, dann recherchiere ich ja, und wir hatten als ersten gegenüber der AfD gebraucht, Friedrich Merz. Ja, dann sage ich immer, warum werden die Leute so verkaspert? Was soll das? Was will man mir eigentlich damit sagen? Warum treibt man uns alle aus dieser Partei raus? Und wenn Sie mit Menschen sprechen, also jetzt mit Parteifreunden sprechen, da ist so viel Unwohlsein, da ist so viel Fremdeln, die sind nicht alle begeistert über dieses Kasperle-Theater im Reichstag. Ja? Und dann haben sie die paar, die auch im Bundestag schon mal sichtbar werden, wo man das weiß, ein Roderich Kiesewetter oder so, Lisa Winkelmeier-Becker, es gibt auch noch einige andere, da weiß man das dann halt, ja, aber wer wird wahrgenommen? Immer dieses Gequatsche, dieses Großkotzige, dieses Unsympathische, zutiefst unsympathisch.
Ja.
Und das Ganze wird verbunden mit großkotzigen Zusagen, was wir jetzt alles machen. Und jetzt kommt der Frühling, der Sommer, der Herbst, das Weihnachten der Reform, und es passiert überhaupt nichts. Ja. Und das Ganze trifft auf eine SPD, die ja in dieser Entwicklung einen Schritt weiter ist als wir. Die SPD ist für mich eine kaputte Partei. Ja? Und ich sehe, dass das bei uns auch passiert. Ich weiß auch nicht, wer das irgendwie drehen soll, weil die Wahrnehmung eben immer so ist, ja, wir sehen nicht Schnieder, wir sehen nicht Wüst, wir sehen nicht Günther. Nein, wir sehen Friedrich Merz, Gassen, Linnemann, Jens Spahn und Katharina Reiche. Mhm. Ja, ja, und das sind jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, Sie reden mit CDU-Leuten und nennen die Namen und die verdrehen all die Augen. Ja, dann sagt man sich, ey, irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Und insofern, ich kann Ihr Gefühl nachempfinden. Ich weiß auch nicht, wie wir von diesen 21% wieder wegkommen sollen. Es sei denn, dass die großartigen Reformen irgendwas bewirken. Aber die großartigen Reformen, das, was da angepackt wird, nimmt doch auch wieder keinen mit.
Nö, es nimmt keinen mit. Und komme mir ja aber teilweise ja immer wieder so wie in der Matrix vor, weil ich habe jetzt ein Gespräch gehört und da hat man sich dann darüber aufgeregt, dass die ganzen Reformen, die jetzt da kommen, ja immer nur die Besserverdienenden betreffen würde und dass da die Leute eben, die besserverdienend sind, die müssten da jetzt ja für bluten und man würde, wo ich mir immer denke, so, wie kann denn das sein? Also ich meine, wir reden darüber, dass eigentlich die Geringverdiener getroffen werden und Leute, die in prekären Verhältnissen, wie zum Beispiel eben Pflegende, wie zum Beispiel Alleinerziehende, wie zum Beispiel eben auch Familien werden getroffen. Und ja, es kann durchaus sein, wenn wir jetzt sagen, es ist der Spitzensteuersatz, der irgendwie dann die Leute trifft, aber der liegt ja gerade mal bei 70.000 Euro. Und sind wir mal ganz ehrlich, 70.000 Euro in Deutschland zu versteuerndes Einkommen ist ja auch nicht reich, wenn man eine Familie hat, ja, oder wenn man in einer Großstadt wohnt.
Sie machen das alles, um die Leute zu schützen, an deren strukturell, wo wir nicht an die Kohle rangehen, ja, um Leute zu schützen, wie, ich habe nichts gegen die Frau, wie Frau Klatten oder ja, Herrn Schwarz oder wie sie alle heißen, um die zu schützen, um Glaubenssätze zu schützen, um nicht zu begreifen, dass wenn, und der Denkansatz ist ja richtig, zu sagen, Arbeit in Deutschland ist zu teuer, wir müssen sie von Kosten entlasten. Ja, dann müssen wir mal darüber nachdenken und über die Kapitalerträge. Und dann müssen wir die mal herbei. Das tun wir aber nicht.
Naja, das, was immer gedacht wird, ist, wenn man sagt, man möchte Arbeit günstiger machen, ist, dass die Leute weniger verdienen. Aber das ist ja genau das, was eben am Ende des Tages die Wirtschaft und die Binnennachfrage schwächt, weil bei uns ja auch die Exportgeschichten einfach so eingebrochen sind. Und dementsprechend müssten wir aus uns selber rausschöpfen. Das können wir nicht, weil eben immer mehr auf die Mitte eben, die konsumieren soll, die kaufen soll, eben draufgeschlagen wird. Und was mich so aufregt, ist tatsächlich, dass man im Prinzip schon im Vornherein ausschließt, dass man sagt, man geht nicht an die angeblich so mobilen großen Vermögen ran, die nach wissenschaftlichen Studien nämlich gar nicht so mobil sind, weil ein Milliardär, der stirbt eher, als dass er umzieht, tatsächlich, dass man an die einfach nicht rangeht, weil man sagt, naja, die könnten ja auch nach Australien gehen oder nach Monaco oder dies und jenes. Machen sie aber nicht, weil man muss ganz ehrlich sagen, auch ein Milliardär hat eine soziale Struktur, der hat einen Freundeskreis und auch ein Milliardär hat Kinder, die irgendwie in Schulen gehen und ein Milliardär hat einen Golfclub, in den er geht und in dem er eine Struktur hat, die er nicht ohne weiteres aufgeben kann, weil es ja auch für einen Milliardär vielleicht sogar ungleich schwieriger ist, neue Kontakte irgendwo aufzubauen, um dort tatsächlich sicher zu sein. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, da bietet ja Deutschland durchaus sehr vieles, dass man eben sagt, man bleibt denn dann doch hier, obwohl man ein bisschen mehr Steuern zahlt. Es geht ja nicht darum, dass man die Leute arm macht. Aber was mich wirklich beschäftigt, ist, dass Milliardäre lieber eine Heerschar von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Anwälten bezahlen, als sich am Sozialstaat und an der Gesellschaft zu beteiligen. Nein, und zwar so zu beteiligen, dass sie es nicht bestimmen.
Mit ja, was aber reden wir doch mal. Nochmal. Also erstmal einen Satz, weil das wieder hier jemand schreibt. Also ich trage überhaupt keine Verantwortung für das, was 4 oder 5 Kasperle in Berlin im Namen meiner Partei machen. Ja. Wir sind 350.000 bis 400.000 Mitglieder in dieser Partei und viele denken wie ich. Und wenn Sie, die das immer wieder schreiben, ja, uns moralische Vorwürfe machen, die wir trotzdem in dieser Partei bleiben und sagen, wir sollten doch bitte rausgehen, weil da, ansonsten würden wir uns mitschuldig machen. Dann erreicht ihr, die ihr das immer fordert, einfach nur eine reaktionäre Rest-CDU und dann habt ihr genau das, was ihr ja angeblich alle nicht wollt, nämlich eine AfD an der Macht. Wie kann man denn so töricht sein? Wir sind eine Volkspartei und die Volkspartei, die erträgt Leute wie Friedrich Merz genauso, wie sie mich erträgt. Ja. Punkt.
Also ich so, muss ganz klar, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich muss auch immer wieder sagen, es motzt sich von außen natürlich sehr einfach, aber ich würde immer auch dafür plädieren, wenn man denn sich politisch engagieren möchte, dass man reingeht, weil von innen heraus kann man natürlich so eine Partei auch stärken. Und wenn man sich, jetzt ist ja nicht meine Partei, aber mit konservativen Werten in irgendeiner Art und Weise durchaus identifizieren kann, würde ich auch plädieren, tretet in die CDU ein und schaut, dass der Linke und der CDA-Flügel größer wird und dass der mehr Macht hat. Genauso wie ich dafür plädiere, wenn ihr sagt, Mensch, bei den Grünen, bei der SPD oder bei der Linken auch, tretet ein. Weil Leute, wir sind 85 Millionen Menschen, es sind aber weniger als 2 Millionen in Parteien organisiert und davon sind die meisten stille Mitglieder. Und die stillen Mitglieder, dann kommen welche, die sich kommunal engagieren und wir wundern uns, warum Jens Spahn immer noch da ist, weil es da oben nur 200 Leute sind, die da rotieren. Selbstverständlich, weil es einfach nicht genügend Basis gibt. Also bevor er immer wieder sagt, Leute, tretet aus den Parteien, sondern Leute, tretet ein in die Parteien.
Ja, vor allen Dingen ist es aus 2 Gründen. Ich kann ja verstehen, dass wenn man keine Ahnung vom Parteileben hat, ja, das verstehe ich wirklich. Das sind halt nur weniger. Aber wer das wirklich fordert, der erreicht das Gegenteil von dem, was er will. Wenn alle wir, wenn die Dennis Radkes, die Dieter Breimanns, die Roderich Kiesewetter und wie sie alle heißen, alle aus der CDU austreten, ja, dann haben wir eine reaktionäre Restpartei und die hat dann auch kein Problem mehr, weil es nämlich keinen Widerspruch gibt, irgendwas mit der AfD zu machen. Wer das Gegenteil behauptet, weil er sich dann moralisch so selbstgewiss suhlt in seiner Gerechtigkeit, dann soll er das tun, aber es ist nicht politisch. Ich wollte aber zurückkommen, jetzt nicht den ganzen Abend drüber reden. Ich wollte mal zurückkommen zu den Milliardären. Oder mir sind die Milliardäre eigentlich egal. Es ist ja eher ein Platzhalter. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass viele immer noch nicht verstehen wollen, dass wir, und das ist ein Fehler, wir besteuern und belasten Arbeit mit Abgaben und machen sie dadurch teuer. Während andere Dinge, da wo heute der Kapitalertrag wirklich stattfindet, wo die Ungleichheit stattfindet, nämlich bei bei Vermögensvermehrung aus Kapitalvermögen, da tun wir nichts.
Ja.
Da gehen wir auch nicht dran und da trauen wir uns auch nicht dran. Da gehen wir dann, nehmen Sie mal, es gab mal diese wunderbare Börsentransaktionssteuer. Ich habe selber auch ein paar Aktien, nicht viel, aber ein paar. Ich hätte überhaupt kein Problem mehr damit, dass ich ein paar Cent je Aktienkauf oder Verkauf Transaktionssteuer bezahle. Ja. Ich habe auch kein Problem, wenn man darüber nachdenkt, in einer Umstrukturierung, dass man sagt, wir ziehen genau diese Kapitalerträge heran, um uns unsere teuren Sicherungssysteme mit leisten zu können. Nein, wir schieben das alles zur Arbeit, alles. Und indem wir es alles zur Arbeit schieben, machen wir es irgendwann so teuer, dass wir es uns nicht mehr leisten können. Und dann kommen die Reformen. Und wenn Reformen nichts weiter sind als Einsparmaßnahmen, dann bringen die nichts. Und ich verstehe bei der Rente die Diskussion nie, dass man sagt, Menschen werden immer älter, demografischer Wandel, aber alle sollen mit 65 in Rente gehen. Das ist eine Diskussion, die ich nicht verstehe. Genauso wenig verstehe ich auch die Diskussion nicht, dass man nicht begreifen will, dass dass Gewinne heute vielfältig entstehen können und dass bei der Gewinnerstehung, da muss ich zugreifen und da muss ich versuchen, in einer sozialen Gesellschaft mit die Mittel zu bekommen, dass ich tatsächlich mir diese Systeme leisten kann. Und das ist so irre.
Ich find's irre, dass eben in Deutschland 5000 Menschen über ein Viertel des ganzen Vermögens, Finanzvermögens in Deutschland besitzen. Und dass in Deutschland das Vermögen, das Nettovermögen um 15% gewachsen ist, aber nirgendwo bei uns. Ja, also wo ich einfach sage, und da muss ich doch ganz einfach sagen, wenn ich immer sage, ich muss irgendwie auf die Masse und ich muss es verteilen, dann ich kann halt nicht nur auf diese 66 Millionen Menschen, die eh schon am Japsen sind, sondern es gibt 5000 Menschen, die so viel Geld haben. Und da sage ich immer, nee, das geht nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil jeder Einzelne von den 66 Millionen, die eben über 35% dieses Kapitals in Deutschland verfügen, ist halt am Limit und kann sich nichts aufbauen und steuert in die Altersarmut zu. Und diese 5000 Menschen haben mehr Geld, als sie wahrscheinlich in einem, zwei, drei, vier, fünf Leben ausgeben können. Da können noch Generationen davon. Und da ist es immer so, dass das schon von vornherein ausgeschlossen ist. Und da frage ich mich einfach, wenn das schon alles immer so ausgeschlossen ist und diese Diskussionen auch schon von vornherein so Denkverbote gibt, dann muss ich doch schon sagen, dann leben wir ja aber eigentlich schon gar nicht mehr eben in einer wirklichen Demokratie, sondern dann leben wir eigentlich in einer Demokratie-Illusion, die von Kapital getrieben wird.
Also es gibt eine wunderbare, frei zugänglich, ist kein Bezahlartikel, eine wunderbare Kolumne auch in der Wirtschaftswoche. Mhm. Der Tauchsieder, einmal die Woche. Mhm. Guter Journalist. Und der schreibt jetzt in dem neuesten Beitrag dazu ganz genau das Gleiche. Der sagt, er versteht überhaupt nicht, dass vor allen Dingen die CDU etwas schützen will, unbedingt etwas schützen will, was überhaupt nicht den Interessen ihrer eigenen Wähler entspricht.
Ja.
Wir müssen ja sehen, unsere Wähler sind im Wesentlichen die Leute, die im Job sind, die gut verdienen und. Oder mittelprächtig verdienen.
Ja.
Und wir sind bereit, die immer weiter zu belasten, ohne darüber nachzudenken, dass wir, ich verspreche mir da jetzt nicht die Lösung aller Probleme von. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass eine Vermögenssteuer mit den Erträgen, die wir da jährlich erzielen, uns nicht alle Probleme vom Hals nimmt. Aber was ich damit erreiche, ist was anderes. Ich erreiche damit, dass die ganze Bevölkerung, die ganze Gesellschaft, damit das Gefühl bekommt, dass alle sich an den Kosten beteiligen. Und wenn wir die Diskussion jetzt beobachten zu diesen einzelnen Fragen, egal ob Gesundheitsreform oder, dann habe ich das Gefühl, dass mir jede Gruppe, die betroffen sein soll, erstmal erklärt, warum sie keinen Beitrag erbringen können. Das funktioniert aber nicht. Ich will gar nicht über die einzelnen Gruppen. Jeder mag da seine guten Gründe haben und, und. Das wird nicht funktionieren. Ich führe aber eine ganz andere Diskussion in der Gesellschaft, wenn ich klar mache, jeder macht mit.
Ja, genau darum geht es ja.
Und zwar nicht dieser hohle Spruch, stärkere Schultern müssen mehr beitragen. Das ist ein hohler Spruch.
Ja.
Sondern indem ich einfach sage, so, wir brauchen, das ist der Bedarf, den wir haben an Kapital. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo kommt denn der her?
Ja.
Und dann
ja.
reden wir darüber und sagen wir, ja, die können wir jetzt gar nicht, aber die, wir hatten jetzt kommunal genau diese Diskussion über Kindergarten, Kita-Gebühren.
Ja.
Ja, wo genau diese Diskussion geführt wurde. Und da kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, da kannst du dir holen und da nicht. Und so. Und das ist der Punkt. Denn ich bin der Fest, habe ich schon oft gesagt, es gibt zwei Gründe, die die Populisten stärken in Europa, nicht nur in Deutschland. Das sind zwei Grundgefühle. Das eine ist das Gefühl, ich stehe einem dysfunktionalen Gemeinwesen gegenüber. Ich sage mal Stichwort, in meiner Unistadt Bonn wird jetzt gerade eine der wichtigsten Autobahnbrücken gesperrt, voll für den Verkehr. Das wird ein Riesenchaos verursachen, weil sie kaputt ist. Ja, Infrastruktur, Deutsche Bahn, könnt ganz viel nennen. Schultoiletten, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist das Gerechtigkeitsempfinden.
Ja.
Ja, also wenn Sie, ich sage das nur mal, ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Wenn Sie Menschen, die ihr Leben lang arbeiten und sich den absoluten Stolz, die eigene Immobilie angeschafft haben und kommen dann in Pflege und dann sagen Sie denen, das kann man machen, aber Sie sagen denen, so, das Haus ist als erstes weg, du vererbst ja. gar nichts mehr. Und dann kommen die mit so einem Art, mit so einer Art negativen Gerechtigkeitsgefühl.
Ja.
Und dieses negative Gerechtigkeitsgefühl geht so. Das heißt dann, ja, also ich habe das ganze Leben lang gearbeitet. Das, was ich dafür mir abgespart habe, um es meinen Kindern zu vermachen, geht jetzt drauf, weil ich in Pflege bin. Und im Nebenzimmer liegt einer, der hat nie was getan, der hat nur von Transferleistungen gelebt, die ich bezahlt habe. Und der wird genauso gepflegt wie ich. Ich nenne das ein negatives Gerechtigkeitsempfinden. Mhm.
Ja, klar.
Das
ja, aber das ist ja in vielerlei Hinsicht, dass wir das ja in Deutschland haben, dass die Leute das Gefühl haben, wenn ich vorsorge, wenn ich mich absichere, dass ich dann, wenn ich in eine schwierige Situation komme, dann erstmal an mein Erspartes kommen muss, gehen muss und eben das nicht mehr für meine Rente habe, wie eben auch die ETF-Fonds, die ja jetzt eben auch, wenn man eben in Sozialhilfe kommt, eben angegangen werden sollen und so weiter und so weiter. Und das muss ich schon sagen, weil sobald ich das Gefühl habe, der Fleißige ist der Dumme, habe ich natürlich von Populisten, und wenn man mir dann noch erzählt, naja, weil das ist ja so, weil die bösen Ausländer, weil die bösen Arbeitslosen, dann kann das ja durchaus auf offene Ohren stoßen. Ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber trotzdem... Ne, also oder ich meine, selbst wenn wir weniger Arbeitslose hätten oder weniger Migranten hätten, dann hätten wir ja trotzdem nicht mehr Geld in der Tasche, weil so ist es ja nicht in Deutschland.
Ja, aber das Lebensgefühl.
Das ist, ja.
Problem ist das Lebensgefühl. Und das Lebensgefühl in unserer Gesellschaft ist momentan ein negatives. Und natürlich neigt man dazu, sich das überall da abzuholen, wo man sich selber... sag mal, unwohl fühlt. Was die Migration oder damals die große Migrationswelle ab 2015, also von 2014, 2016, 2017, natürlich bei vielen zu Unwohlsein geführt hat, wenn ich das bestreite, wäre ich ein Tor. Natürlich ist das so. Aber wir müssen eben auch da erklären, was ist da eigentlich passiert und wie ist es passiert und bla bla bla. Aber auch da treffen sie wieder Gefühle.
Ja.
Und überall treffen sie Gefühle. Ich zitiere nochmal Dennis Radke. Er sagt zu Recht, unser Land hat davon gelebt, dass es immer das Aufstiegsversprechen war. Und nicht das banale Hollywood-Aufstiegsversprechen vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern dass ich sage, wenn ich mit vernünftiger Arbeit bin, ich in der Lage, mir einen bescheidenen Wohlstand zu erwirtschaften und. Und dieses Aufstiegsversprechen gilt nicht mehr. Und wenn dieses Aufstiegsversprechen nicht mehr gilt, dann hilft es auch überhaupt nicht, wenn wir, was rational richtig ist, sagen, naja, eigentlich geht es Deutschland doch richtig gut. Natürlich geht es Deutschland richtig gut. Alle objektiven Zahlen sind nach wie vor so. Aber das Grundgefühl negatives. Das heißt, der, den hat das Gefühl, es geht bergauf. Das Gefühl auch aufgrund der Diskussion, nichts geht irgendwo nach oben, sondern es geht alles nach unten.
Ja, da gebe ich Ihnen schon recht, aber wenn eben auf der einen Seite eben immer erzählt wird, also unsere Wirtschaft wächst nicht, hier sind so viele Arbeitslose, die Arbeitslosenquote steigt, die Pleiten gehen nach oben und. Trotzdem das Nettovermögen in Deutschland um 15% wächst, aber wir alle davon eben nichts mitbekommen, dann wächst es ja nur sehr punktuell. Und dann ist es natürlich auch eine Zahl, die dort mit einfließt, dass wir sagen, es geht uns eigentlich gut. Aber wenn das Vermögen aber eben nur konzentriert oben ist, in dem oberen 1%, und da muss man halt einfach sagen, dass das obere kleine Prozent, es gibt da wirklich eine hervorragende Grafik, da ist wirklich dieses Dreieck da und ganz oben ein kleiner Punkt ist da und es geht dann, die besitzt einen ganz großen Teil des Vermögens und das sind nur ein paar Hansel, die so viel Geld besitzen und eben die untere Hälfte kann sich nicht mal was aufbauen, kann sich eben nichts leisten, kann sich kein Eigentum leisten, kann sich nichts ansparen. Wir brauchen 6 Generationen in Deutschland, dass eine Familie aus der Armut rauskommt. Im Schnitt 6 Generationen. Das ist völlig absurd. Und das in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt und in dem Land, wo übrigens weltweit auch an dritter Stelle die meisten Milliardäre wohnen. Vor uns sind nur noch China und die USA. Und da muss man sagen, die haben schon ein paar mehr Menschen als wir. Und das ist, glaube ich, dieses Ungleichgewicht und diese Schieflage. Jetzt sind wir beide ja in so einer Bubble und in so einer Mittelschicht und uns geht's gut. Und wenn das Benzin etwas teurer wird oder wenn im Supermarkt irgendwie der Joghurt doch vielleicht irgendwie um ein paar Cent teurer wird, dann ist es ärgerlich, aber es ist jetzt nicht so, dass wir an die Belastungsgrenze kommen. Aber wir können trotzdem nicht abstreiten, dass aber solche Dinge für viele Menschen die Belastungsgrenze übersteigen.
Ja, das sehe ich genauso. Wir hatten interessanterweise, waren wir Freitagabend mit Freunden essen, dann kam die Diskussion genau auf dieses Thema, auf den Supermarkt. Also saßen da 4 Leute, denen es die wirklich zu denen gehören, die jetzt keine großen Sorgen haben. Sorgen hat jeder Mensch, aber ja, so. Und dann sprachen wir genau darüber. Ja, wir sprachen darüber und dann sagte ich so, also bei uns ist es so, dass einmal in der Woche ich einkaufen gehe und einmal meine Frau. Ich gehe deshalb einkaufen, weil ich das so gerne tue. Ich habe da einen Höllenspaß, wenn ich durch den Supermarkt laufe. Finde ich super. Und ich kaufe auch nur Mist. Also da gibt es Chips und Kekse und Süßigkeit. Also wirklich wenig Vernünftiges und viel Unvernünftiges. Das Interessante ist aber, der Warenkorb ist so immer in etwa gleich. Ja, sind immer andere, aber in etwa gleich. Ich zahle, ich habe da auch nie drauf geachtet, früher habe ich bezahlt einen Betrag so 30, 35 Euro. Heute liegen meine Rechnungen im Schnitt bei 50. Ohne dass ich groß mehr kaufe. Und fällt mir das auf? Für mich ist das jetzt, wie gesagt, nicht existenziell, aber es fällt mir auf. Mhm. Und dann weiß ich natürlich, und das war dann der Gesprächsinhalt am Freitag, dass wir dann auch darüber nachgedacht haben, wie ist das denn jetzt bei den Leuten, die noch große Finanzierungen laufen haben, also Immobilie wird abfinanziert, die normal in Anführungszeichen Normalverdiener sind, wie ist das, wie machen die das? Und dann sprachen wir genau darüber. Und da entsteht genau dieses Gefühl, was ja eben hier auch einer schrieb, wo geht's denn Deutschland gut? Und dieses Thema können Sie auch nicht, ich kann das erklären, ich kann erklären, warum die Inflationsrate so ist und dass das überhaupt nichts mit der deutschen Politik zu tun hat und dass die Auslöser vor allen Dingen im Ausland sitzen, übrigens vor allen Dingen die großen Obergurus der Populisten verursachen diesen ganzen Mumpitz. Das interessiert aber keinen. Die Leute interessiert nur, ich kann es mir kaum noch leisten. Und was macht unsere Politik dagegen, dass ich mir das leisten kann? Und wenn das dann auch noch auf Großkotze trifft, ja? Also entweder davor die Regierung, das war ein Schweiger, die haben gar nichts gesagt. Und jetzt haben wir Großkotze. Mhm. Beides nicht so, also in der Wirkung, beides nicht so prickelnd.
Ja, mich erinnern Sie ja immer an diese typischen Münchner Berater. Also Lindemann, ich muss ja sagen, ich habe mir ja das Interview auch angehört und ich gebe ja tatsächlich in manchen Dingen Lindemann recht. Ich gebe ihm recht, dass es Unternehmern in Deutschland nicht unbedingt einfach gemacht wird. Ich gebe ihm recht, dass wir ein bisschen einen Dokumentationsfetisch haben und dass das unfassbar viel Ressourcen natürlich bindet, wenn man das gerade als kleines Unternehmen macht. Ich gebe auch zu, dass eben diese Garagen-Companies oder eben gar nicht mehr möglich sind, tatsächlich zu gründen, weil sie brauchen irgendwie zwei verschiedene Toiletten und da muss ein Fenster sein und dies und jenes und blups und bla. Und das macht natürlich das Ganze einem schwerer. Und ich kenne das selber. Ich habe als Freiberuflerin gearbeitet. Ich hatte eine Agentur und ich weiß, was für ein beschissener Verwaltungsaufwand dahinter ist. Und eigentlich möchte man sein Business machen, hat aber so viel eben mit solchen anderen Themen zu tun. Trotzdem, bin total dafür, dass man dort abbaut und dass man die Leute mehr fördert, dass sie vorwärts gehen und dass sie was gründen und dass sie eben was machen. Aber ich finde, trotzdem müssen wir halt auch eben die anderen mitnehmen. Und das vermisse ich eben. Und wenn ich eben so sehe, dass jemand irgendwie, weiß ich nicht, sowieso schon so viel arbeitet in einem Beruf wie zum Beispiel Kinderpflege oder Altenpflege oder und dann noch vielleicht noch ein paar Kinder hat oder eine Mutter oder einen Vater hat, den sie pflegen müssen und dann eben diese steigenden Kosten im Supermarkt hat und immer man gar keine Lösung raus hat. Also man hat ja das Gefühl, man versucht doch, man ist doch schon am Limit und man kann doch nicht mehr. Und dann sagt die Politik, ja, also vielleicht gibt es eine Mehrwertsteuererhöhung, vielleicht gibt es dann eben, oder die Familienversicherung fällt weg, oder die Zuzahlung für Gesundheitsleistungen steigen hat. Und dass man dann irgendwann mal sagt, ich kann nicht mehr und in der Verzweiflung dann auf Populisten reinfällt, das kann ich schon verstehen. Und das ist etwas, was mir so große Sorgen macht, weil wir, um wieder auf das Thema am Anfang zu kommen, Abstiegsangst und übrigens eine ganz interessante Studie, wenn die Menschen weniger verdienen als ihre Eltern, dann sind sie besonders anfällig für Populisten.
Ja, das glaube ich.
Und jetzt sind wir ja in der Situation, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal realistischerweise, also meine Eltern haben das noch hinbekommen, mit einem Gehalt irgendwie einen Wohlstand aufzubauen, ein Haus zu bauen, irgendwie drei Kinder zu bekommen. Dann hatte man ein Auto, dann hatte man das zweite Auto. So, und dass man da das gemacht hat, ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem normalen Gehalt heute irgendwie das auch wieder so hinzubekommen, halte ich für relativ utopisch.
Ja, erstens, genau das ist ein Punkt. Und der zweite ist, dass ich habe mal das Gefühl, wir sind wie so eine Mauer, an die immer das Wasser prallt. Immer wieder. Und irgendwann bricht man. Weil genau dieses Negative, dieses durch und durch negative Gefühl, man erträgt es irgendwann nicht mehr. Man erträgt es nicht mehr und sagt dann nur, Hauptsache anders. Hauptsache es wird besser. Was nicht besser wird, aber ich versuche jetzt was anderes, ja, weil ich ertrage das nicht mehr. Und ich denke, dass das einer der Punkte ist, dann wird das noch völlig simplifiziert adressiert und ja, und dann wird mit diesem Schuldmechanismus gearbeitet. Und das ist ein Riesenproblem. Also wir sehen das ja nicht nur in Deutschland. Ich sag mal, Deutschland ist deshalb so besonders schlimm, weil wir hier auch noch eine Abart der Rechtspopulisten haben, die wirklich schlimmer ist als die Figuren vom Rassemblement in Frankreich oder der Fratelli d'Italia in Italien und wie sie alle heißen. Das ist hier ja wirklich schlimmer. Ja. Aber nichtsdestotrotz dieses Gefühl auf der einen Seite, ich bin unter Dauerdruck und auf der anderen Seite gucke ich mir dann die an, die ich auch aufgrund ihrer, der eine war kommunikationsunfähig, das war Scholz, und der jetzt da ist, der redet zwar viel, Aber ich merke, dass das, was der sagt, mich überhaupt nicht erreicht. Das macht so schlimm. Ich habe nicht das Gefühl. Ich glaube, wenn Sie Politiker haben, die in so einer Situation mit Ihnen wirklich auf einer Ebene reden, von gleich zu gleich, also wenn Sie das Gefühl haben, dann können Sie auch vieles besser erklären, als wenn da einer durch die Gegend turnt, den man ja selber auch zu den Reichen zählt, unter dem Motto, komm, hör, was, du interessierst dich doch eigentlich gar nicht für mich und du weißt doch in deinem Sauerland überhaupt nicht, wie es in deutschen Städten aussieht, du schwätzt nur darüber. Das macht das schwieriger.
Ja, aber ich muss trotzdem sagen, ich persönlich glaube nicht, dass Friedrich Merz ein Kommunikationsproblem hat. Das hat er auch. Aber tatsächlich ist die Politik halt einfach unter aller Sau, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also man muss halt einfach mal dann sagen, man kann ja auch auf ein paar Wirtschafts- und Volkswirtschafts- und Ökonomen mal hören und sagen, okay, Schulden sind vielleicht gar nicht so schlimm und wir sind eben in einem Hintertreffen, wir haben zu wenig investiert und wir hören jetzt mal auf die Bevölkerung einzuschlagen, sondern wir versuchen einfach mal jetzt Bundestrainer zu sein. Wir versuchen mal ein bisschen wie Jürgen Klopp zu sein und sagen, wir schaffen das und wir kriegen das hin und wir machen jetzt Schulden, aber wir kriegen das trotzdem hin, weil wir investieren, weil Investition ist ja keine Schulden machen. Das ist ja, dass man eben was rausbekommt.
Und ich nenne ihn ja so. Entschuldigen Sie, dass ich da mal reingehe, weil ich nenne Ihnen jetzt mal ein konkretes Beispiel. Also Art 1, wenn wir uns nach der Ursache für die schlechte Performance von Friedrich Merz innerhalb seiner eigenen Partei fragen. Mhm. Ja, und das hat nichts damit zu tun, ob der auf einem delegierten Parteitag 90% der Stimmen kriegt. Geschenkt, uninteressant. Sagt ja nichts über die Stimmung in der Partei aus. Ja, das ist die Funktionäre und Wählende. Ja. Wenn ich mich frage, warum diese Performance so schlecht ist, da gibt es zwei Gründe für. Also von der Grundlage her. Das eine ist die Abstimmung mit der AfD gewesen. Das haben wir Liberalen und Linken innerhalb der Partei ihm nicht verziehen. Und das andere ist, die Zusage, mit uns wird nicht an die Schuldenbremse gegangen, um dann, wir kennen das alle, diese Sache mit dem Sondervermögen zu machen. Ja. Und wir reden, ich sage das deshalb, jede Partei hat ihre festen Glaubenssätze. Und bei der CDU gehört da die Schuldenbremse zu. Wenn Sie da rangehen, dann haben Sie ein Problem. Wenn müssen Sie das erstmal sehr gut argumentieren. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich werde bei der Staatsverschuldung wahrscheinlich auch ein bisschen andere Auffassung als Sie sein. Aber wenn ich mir dann angucke, wir machen ein Sondervermögen. Das muss man ja auch erklären. Das ist ja in dem Sinne ein bisschen anders als normale Verschuldung, weil ein Sondervermögen bedeutet, ich muss innerhalb einer festen Laufzeit das mit festen Sätzen zurückzahlen. Ja, und es ist zweckgebunden. Jetzt mache ich dieses Sondervermögen. Dann passiert Folgendes. Das läuft dann so. Dann heißt es, also meine Stadt kriegt aus dem Topf im Lauf der nächsten 12 Jahre 149,5 Millionen Euro. Das ist viel Geld. Wir haben einen kommunalen Haushalt von 1,4 Milliarden jährlich. Da sind 149 Millionen viel Geld. So. Und dann passiert das, was? Wissen Sie, was damit auch finanziert werden soll? Zu einem Großteil. Eine Gesamtschule, ein Glaubensding der SPD, ja, was unbedingt noch in der letzten Wahlperiode beschlossen werden musste. Ja, und jetzt soll diese Gesamtschule, die irgendwas geplant ist, glaube ich, mit Kosten von, jetzt lassen Sie mich lügen, etwas über 50 Millionen Euro, wird wahrscheinlich mehr werden, die soll erstmal darüber finanziert werden. Und da kann ich nur sagen, da fühle ich mich so ein bisschen verarscht. Und wenn ich Bürger wäre, fühlte ich mich auch verarscht. Jetzt diskutieren wir derzeit darüber, wie können wir das machen und. Sie sehen nur daraus, und deshalb sage ich das, Allein der Mechanismus, zu sagen, da ist jetzt Geld, ihr könnt jetzt was tun, auch wenn es erstmal aus dem Soll finanziert ist, also gar nicht da ist, bedeutet noch nicht automatisch, dass man unbedingt gute Entscheidungen trifft, die vernünftig sind.
Da bin ich total bei Ihnen. Das ist ja genauso und das ist ja das, was das Institut der Wirtschaft, IDW, die deutschen Wirtschaft, kürzlich oder schon ein bisschen länger. Die Bundesregierung hat Steuererleichterungen für Unternehmen mit Superabschreibungen und ähnlichen Dingen versprochen. Das sind 48 Milliarden Euro, die Unternehmen bekommen und beziehungsweise die dem Haushalt dann fehlen. Und da wurde jetzt ausgerechnet, dass von diesen 48 Milliarden Euro 16 Milliarden nur in Investitionen fließen, damit eben Produktivität steigert etc. Der Rest, 2/3, fließen in Aktienrückkäufe und in Dividendenausschüttung. Wo ich mich persönlich sehr verarscht vorkomme. Wenn man mir erzählt, wir können nicht mehr den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende zahlen, wir können nicht, wir überlegen, ob Assistenzdienste für Behinderte nicht mehr finanzierbar sind, wir überlegen, ob die Mitversicherung für pflegende, Care-Arbeit leistende Frauen drin sind. Wir müssen Gesundheitskosten zuzahlen, was für Familien einen Kostenblock von 500 Euro bedeutet. Aber Unternehmen können wir entlasten, in der Hoffnung, dass sie investieren. Und die Investition, weiß man jetzt schon, wird nur 1/3 sein. Und 2/3 wandert straight in the Säckel, dem oberen 1%. Und genau deswegen haben wir eben diese 5.000 Leute, die in Deutschland über 1/4 des Nettovermögens besitzen. Deswegen haben wir in einem Krisenjahr 15% mehr Nettovermögen in dem oberen 1%. Und da komme ich mir verarscht vor, weil ich mir dann denke, liebe Leute, wir haben das doch x-mal durchgespielt. Unter Merkel gab es Steuererleichterung, es war genau das Gleiche. Unter Kohl gab es Steuererleichterung, es war genau das Gleiche. Unter Schröder gab es Steuererleichterung, es war faktisch das Gleiche. Die Sachen sind eben nicht in Investitionen gegangen, sondern es ist straight in das Zeckel von den sehr, sehr Reichen gegangen. Und deswegen haben wir diesen Investitionsstau. Sie werden also doch nicht sagen, dass jetzt in den Boomjahren, die wir ja hinter uns haben, warum haben wir denn sonst den Investitionsstau? Warum ist denn überall, warum haben wir denn alte Maschinen? Warum bröckelt denn überall alles? Warum sind denn die Brücken so wie sie sind? Warum haben wir denn die Produktivität, die nicht vorwärts geht?
Ja, ich glaube, also alleine Steuererleichterungen für Unternehmen sind nicht per se schlecht. Ich halte die sogar teilweise für richtig. Die Frage ist, Sie machen umgekehrt den gleichen Fehler, den meine Parteifreunde oft bei der Frage der Erbschaftssteuer machen. Ja, dass man nämlich sagt, mich interessiert, was bleibt an Steuerbelastung in den Unternehmen. Ja, was ich nicht will, ist, dass diese Steuererleichterung dann, was eigentlich auch nicht der Fall ist im Körperschaftssteuersystem, aber dass die dann bei den Unternehmern ankommen, bei den Gesellschaftern. Es gibt, gab ein wunderbar, es hat mich extrem amüsiert, auch wenn es erschreckend war, am Donnerstag. Nach Dieter Nuhr kam Reschke Fernsehen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben.
Ich mag die.
Ja, und die hat diesmal, ich meine, macht ja deren Redaktion, aber sie hatte diesmal das Thema Familienstiftung. Mhm. Und wenn Sie noch in der Mediathek finden, man kann jedem eigentlich nur mal empfehlen, sich das anzuschauen. Mhm. Weil da erfahren Sie dann nämlich was darüber, was tatsächlich in diesen Bereichen passiert. Das hat nichts damit zu tun, ob ich einem Unternehmen, was investiert, Steuererleichterungen gewähre, indem ich sage, die Körperschaftssteuer ist niedriger. Entscheidend ist, was passiert hinten mit der Einkommenssteuer, ja, wenn Gesellschafter Gewinne entnehmen. Das ist viel entscheidender. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir nicht bereit sind, tatsächlich, und da sind wir wieder bei dem, was wir eben hatten, darüber nachzudenken, wie wir mal an die Sachen rangehen, die richtig Kohle bringen. Ja, die richtig Kohle bringen. Die werden uns nicht unseren Investitionsstau auflösen, aber sie werden zumindest die Finanzsituation verbessern.
Naja, Steuerhinterziehung wäre ja so, zum Beispiel so eine Geschichte. 100 Milliarden, finde ich, klingt ganz gut. 100 Milliarden pro Jahr Steuerhinterziehung oder aggressive Steuervermeidung. Sagt doch die Frau, oh, Finanzwende.
Ist das nicht Frau
Böhm? Pro Hilker. Die ist doch da so gut, die ganz einfach sagt, aber genau darum geht es ja. Also ich finde einfach dieses Ungleichgewicht, wo wir jetzt verschiedene Beispiele ja immer wieder zitieren könnten, aber ich glaube, das ist halt einfach, das ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Und wenn ich jetzt sehe, dass sie bei 28 oder teilweise sogar bei 29% liegen, dann ängstigt mich das schon sehr.
Ja, ich habe, Sie kennen mein Credo, ich glaube nach wie vor nicht, dass sie im Westen eine gewisse Größe überschreiten werden. Auch da ist es so, dass wir ein, natürlich auch aus Furcht, aus historisch bedingter Furcht, vielleicht etwas viel größer sehen, als es ist. Ja, also wenn ich jetzt ganz genau bin, dann müsste ich sagen, naja, im Westen Deutschlands habe ich jetzt nicht das Riesenproblem. Das Problem liegt woanders. Ich komme da jetzt drauf. Das Problem liegt natürlich darin, dass in einem föderalen Staat schon die Machtübernahme der AfD in einem Bundesland im Osten mit wenig Bevölkerung, wie gesagt, Sachsen-Anhalt hat so viel Einwohner wie Hamburg, ja, könnte schon ausreichen, das ganze föderale System zum Einsturz zu bringen.
Ja.
Nur mal Rundfunkstaatsvertrag und so einiges andere. Das ist ein Riesenthema. Dazu kommt, dass in einem föderalen Staat oder in unserem Föderalismus so ist, dass die Bundesländer vor allen Dingen zwei große Zuständigkeitsbereiche haben. Das eine ist die innere Sicherheit, also Polizei, und das andere ist die Kultur und Bildung. Ne? Und wenn wir das sehen, ist das da kommt die Angst her, da kommt meine Angst her. Meine Angst kommt nicht daher, dass in Nordrhein-Westfalen die AfD an die Macht käme. Meine Angst kommt daher, oder meine Sorge, Angst ist wieder so passiv. Meine Sorge kommt daher, weil ich sage, die können uns dieses ganze System zerschießen. Ja. Und das Schlimme ist. Ja, natürlich.
Wenn sie ins Innenministerium kommen, dass sie es dann übernehmen.
Natürlich. Und ich frage mich inzwischen, aber auch da muss man sehen, wie sehr sitzt man da selber mit Scheuklappen. Dahinter frage ich mich immer, weil andere das anders wahrnehmen als jemand, der selber in der Szene ist und. Wir übergeben jetzt übernächste Woche einen Termin bei Henrik Wüst. Da übergeben wir über 120.000 Unterschriften, alleine für Nordrhein-Westfalen, die gesammelt wurden für ein AfD-Verbot. Das heißt, es gibt schon sehr viele. Aber wenn Sie sich in der Szene bewegen, dann sieht man natürlich auch anders darauf, als wenn man mit Leuten spricht, die da jetzt nicht ständig drüber nachdenken. Ich kenne auch Bundestagsabgeordnete, die mir sagen, Mensch, jetzt fahr doch mal runter und so wichtig ist das nicht. Dann kommen diese Sprüche vom Wegregieren und wenn wir mal Erfolg haben, ja, wenn. Ich weiß es nicht. Nochmal, ich sehe im Westen nicht das Problem, ich sehe ein anderes Problem. Und das ist ja jetzt gerade, steht ja auch bei uns auf der Agenda jetzt diese Sache in Gelsenkirchen gewesen. Mhm. Das ist eine albanischstämmige Landtagsabgeordnete mit 10 Parteikumpels da marodierend durch Viertel zieht, wo besondere Gruppen leben und diese Menschen unter Druck setzt und dass die da mal aufräumen. Und bei mir löst das was aus. Ich habe direkt Bilder vor Augen gehabt. Also ich hatte direkt die Bilder aus Wien und so, die man kennt. Hatte ich direkt vor Augen. Und ich denke über was anderes nach. Dann machen sie einen Post dazu. Und dann sind die meisten schockiert. Aber es schreiben ihnen auch Leute darunter, die das rechtfertigen.
Ja, ist doch richtig und so. Sollen die doch mal aufräumen? Ja.
Ja. Genau so. Und
ich war auf der Seite vom WDR, da ist ein Video, weil die betreffende AfD-Abgeordnete hat ja das Video mittlerweile runtergenommen. Ja. Aber eben bei der Seite vom WDR können Sie noch die Kommentare lesen und ja.
So, spannend. Es gibt eine ganz spannende Arbeit, wissenschaftliche Arbeit von Harald Welzer. Sie wissen, ich schätze den außerordentlich. Und er hat mit seiner Futur 2 Stiftung eine Arbeit gemacht über die Frage, wie konnten eigentlich aus normalen Bürgern Massenmörder werden. So heißt auch das Buch, das ist die Überschrift. Es geht also eigentlich um die Frage, wie konnte in der Hitlerzeit es den Nazis gelingen, doch so viele Leute zum Mittun zu bewegen. Und wir wissen ja, dass unsere Eltern und Großeltern uns auch ihre große Lebenslüge erzählt haben, dass sie nichts gewusst haben. Und das war ja nur ne, so. Das wissen wir ja inzwischen. Und der arbeitet da etwas wunderbar heraus. Arbeitet nämlich wunderbar heraus, dass die Grenze immer weiter verschoben wird. Ja? Also es fing an damit, dass man nach der Machtübernahme die Juden schlecht behandelte. Dann kam dieser Boykott jüdischer Geschäfte. Auf einmal durften Juden nicht mehr auf Parkbänken sitzen. Dann waren die. Man wurde immer weiter daran gewöhnt, dass diese Menschen entrechtet wurden. Und wenn man das dann 10 Jahre mitgemacht hat, er beschrieb das mal wunderbar in einem Fernsehinterview, der sagt, wenn sie das 10 Jahre mitgemacht haben und stehen dann in Berlin-Grunewald an der Straßenecke und sehen, dass da Juden mit Köfferchen zum Bahnhof getrieben werden, dann denken sich nichts mehr dabei. Ja. Dann sind viele dabei, die sagen, ja, das geschieht denen ja eigentlich recht. Und das ist eine Abstumpfung, die zu diesem Prozess führt. Und bei mir war meine Reaktion für mich selber auf diese Kommentare bei mir, war, dass ich gesagt habe, ja, das ist es wieder genau. Da waren Leute bei, die ich virtuell kenne, bei denen ich zugucken kann, wie die sich immer weiter radikalisieren.
Ja.
Und das ist jetzt normal, da sollen die doch mal aufräumen. Und
ja, aber ganz ehrlich, Herr Breimann, wenn wir jetzt sehen, Menschen, die abgeschoben werden, die aus ihren Flüchtlingsheimen, aus der Schule rausgeholt werden, in den Flieger gesetzt werden, schockiert uns
das? Ja, ich sehe das genauso, aber das ist auch eine Verkürzung. Oder nehmen Sie mal das Problem Migration, in Anführungszeichen, ich nenne das jetzt mal Problem. Ja? So, es kam zu einem Zeitpunkt, ich werde das nie vergessen, wir hatten Ratssitzung, Hauptausschuss. Mhm. Und es stand am gleichen Tag, Mittwochs tagte der immer, und am gleichen Tag stand in der Rheinischen Post in unserer Lokalzeitung großer Artikel auf Seite 1, Menschen warten mit Teddybären auf die Flüchtlinge und sind enttäuscht, weil keine kamen. Da bin ich zu dem Journalist, der saß bei dieser Sitzung hinten, und bin zu dem hin und habe gesagt, hören Sie mal, Sie wissen genau, dass das, was heute Begeisterung ist, spätestens in einem Jahr umschlägt. Und genauso ist es gekommen. Es gab die Katalysatoren für diese Entwicklung, also diese Silvesternacht in Köln, die war ganz schlimm. Da haben die Täter ihren Landsleuten einen wahren Bärendienst erwiesen. Ja. Und wir sind immer mehr dahin gegangen. Ich beobachte das auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Das Thema ist heute nicht mehr rational besetzt. Das ist völlig irrational. Ja, und da geht es nur noch um die Frage, wir sind zu viele, wir haben zu viele. Und wenn man dann was sagt, verständnisvoll, heißt das immer, naja, du, in deiner Wohngegend hast du ja auch nicht um die Ecke. Ja, und da wird auch nicht mehr differenziert, dann wird alles in einen Topf geschmissen. Und dann haben sie auch, nenne ich mal, wir haben einen großen Platz, den haben wir für viel Geld saniert in dieser Stadt. Wenn sie da heute hingehen, da halten sich, und da kann ich auch nichts gegen sagen, weil es ist so, da halten sich nur Leute mit Migrationshintergrund auf. Das führt dazu, dass sich viele in meinem Alter da unwohl fühlen. Die fühlen sich nicht mehr beheimatet. Und darüber müssen wir reden. Das heißt ja nicht, dass ich das ablehne. Ich sage nur, wir müssen darüber reden. Und das haben wir auch nicht getan.
Ja.
Und jetzt kommt diese Einsatz noch. Und jetzt kommt genau diese Verkürzung auf dieser. Sage ich mal an. Und jetzt setze ich die in den Flieger. Übrigens immer die Leute, die ich leicht finden kann, weil sie nämlich arbeiten, Ausbildungen machen, also Schule eigentlich gehen, integriert sind.
In die Schule gehen?
Ja, das ist alles Vorschlag. Ja. Aber die meisten werden klatschen oder die meisten interessiert es gar nicht mehr. Das fand ich auch so lustig die letzte Woche. Da kam in einer Umfrage raus, dass das Thema Migration unter den ersten 10 Themen gar nicht mehr auftaucht.
Ja, es ist jetzt Wirtschaft. Ja.
Und die CSU sich dafür feierte, dass ja jetzt die Zahl der Migration so gering ist wie nie.
Trevor Noah, der amerikanische Talkmaster, Comedian, Stand-up-Comedian, meinte neulich in einem Interview, es ist interessant zu sehen, dass Migration dann besonders auffällig ist, wenn wirtschaftlich schlechte Zeiten sind. Weil man dann, ich bin ja der festen Überzeugung, dass wenn man keine Angst vor der Zukunft hat und keine Angst vor dem Abstieg hat, dass einem dann die Migration relativ wurscht ist, weil man dann gar nicht die Angst hat, dass die einem was wegnehmen könnten. Und natürlich halten sich Migranten, die in tendenziell kleineren Wohnungen ohne Balkon leben, natürlich im Freien auf. Und die halten sich dort auf, wo sie eben auch andere Migranten treffen, also dann auch nicht so auffallend sind. Und selbstverständlich ist es dann ein Perpetuum mobile, das an dem Platz, von dem Sie eben sprechen, dass dann eben, wenn das auch ein schöner Platz ist, wo man sich treffen kann, wo man vielleicht sogar noch einen Hotspot hat, irgendwie, dass man mit der Heimat telefonieren kann und Ähnliches, dass dann sich dort mehr Migranten aufhalten. Ich glaube tatsächlich, es hängt auch eben damit zusammen, dass es eben auffällt, dass auf einmal angeblich so viele Migranten da sind, weil wir in Zeiten leben, wo wir das Gefühl haben, dass uns was weggenommen wird oder dass mit bei uns argumentiert wird, die sind ja so teuer, deswegen müssen wir eure Leistungen ja kürzen und streichen und deswegen müsst ihr mehr bezahlen und. Das ist ja genau
Es kommen die Unwahrheiten, die wieder das negative Gerechtigkeitsgefühl, von dem ich eben sprach.
Ja, genau.
Ja, unter dem Motto, ich kann mir keine Wohnung mehr leisten, aber der Flüchtling, der kriegt sie ja umsonst.
Außerdem.
Mit diesen Dingen wurde ja auch gespielt. Oder Friedrich Merz, furchtbare Bemerkung zu Zahnärzten. Das sind ja alles Dinge, die im Prinzip es den Populisten einfach machen. Das Schlimme daran, was heißt das Schlimme? Man würde es ihnen ja fast gönnen. Ja, aber wenn Sie sich mal überlegen, wenn Sie in Sachsen-Anhalt jetzt tatsächlich eine AfD-Regierung bekämen, dann würde Folgendes passieren, dann würde deren Gesundheitssystem zusammenbrechen. Mhm. Und dann würden alle die AfD gewählt haben, dafür Sorge tragen, dass sie selber keine Gesundheitsversorgung mehr haben. Nur, ich bitte eins zu bedenken, die Hoffnung, dass die dann alle wach werden, weil sich ja dann die AfD entzaubert hat, das halte ich für einen großen Trugschluss. Denn die AfD wird ihren gläubigen Wählern Folgendes erzählen. Das sind wiederum die Eliten und andere auswärtige Einflüsse, die jetzt besonders zurückschlagen, um uns, eure wahren Interessensvertretern, das Leben schwer zu machen. Ja. Also das wird auch nicht helfen.
Ja, genau das ist es. Aber genau dann denke ich mir, wenn wir jetzt doch sehen, dass die aktuelle Politik in diesem Jahr, in dem Friedrich Merz jetzt Bundeskanzler ist, dazu führt, dass eben jedes Mal, wenn er eben weiter auf die Bevölkerung draufdrischt und immer mehr Zumutungen der Bevölkerung eben draufdrückt und irgendwelche Steuererleichterungen für Luftfahrt, für Gastronomie, für irgendwelche anderen Dinge rauszaubert, wo man eben dann dieses Ungerechtigkeitsgefühl genau deswegen hat, dass man doch einfach mal sagen muss, okay, wir machen jetzt einen verdammt nochmal Kurswechsel. Wir hören jetzt mal auf mit dem Draufdreschen. Wir fangen jetzt mal an irgendwie, dass wir irgendwie tatsächlich diese bröckelnde Infrastruktur, die bröselnden Sachen, die schlechte Internetabdeckung, die kaputte Bahn, dahin bekommen, dass es wieder alles, es wird ja nicht besser, jetzt sind wir noch mal ganz ehrlich, also wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir 10, ja?
Entschuldigung, ich will mal eben dazwischen gehen, weil eine Frage kommt, ich will das eben erklären, hier schreibt jemand, warum würde das Gesundheitssystem zusammenbrechen, das kann man relativ schnell beantworten, unser Gesundheitssystem lebt inzwischen von Migration. Wenn wir keine Migranten mehr haben, die in den Krankenhäusern arbeiten, dann haben wir keinen mehr, der diese Krankenhäuser am Laufen hält. Und es gibt, auch das habe ich schon mal erzählt, einen sehr bekannten Oberarzt aus Darmstadt, der bekannt wurde in der Covid-Zeit, weil er nämlich immer eine Kolumne geschrieben hat in der Frankfurter Sonntagszeitung zur Entwicklung der Beatmungskrankenfälle in einem Klinikum in Darmstadt. Und der hat genau dazu, der bewirbt sich, oder bewarb sich, ist jetzt auch ein Dreiviertel oder ein Jahr her, um Chefarztstellen, der ganz klar gesagt hat, ich gehe nicht in den Osten. Ja. Ich will nicht unter Menschen leben, wo ich das Gefühl habe, dass ich und meine Familie ständigen Bedrohungen ausgesetzt sind. Das heißt, das Gesundheitssystem in diesen Ländern wird zusammenbrechen, einfach weil viele nicht mehr bereit sind, da zu arbeiten. Und das Schlimmste ist, ein Satz noch. Und das Schlimmste daran ist, ich kann jeden verstehen. Wenn Sie zu mir sagen würden, heute, ich sollte in Sachsen-Anhalt arbeiten, ich würde Ihnen sagen, alles. Aber
sind Sie, oh. Sie waren ganz kurz weg.
Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Die 60%, die auch im Osten Angst vor der AfD haben, eine Katastrophe.
Ja.
Ja, es werden die getroffen, die es nicht wollen. Und die, die diese Partei wählen, sehen dieses Problem nicht. Und sie wollen es nicht sehen. Und wenn ich das jetzt sage, dann werden sie 100 Gründe finden, warum das alles nicht so stimmt und das alles so und so ist. Aber das sind die Tatsachen.
Wir müssen ja einfach nur mal sagen, da ist eine Pflegerin mit syrischem Migrationshintergrund, wenn die in einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt arbeitet und dann eben nicht mehr sicher ist auf ihrem Heimweg, auf dem Weg zum Auto und zurück, wird die sich einmal auf den Markt schmeißen. Und wenn sie sich einmal auf den Markt schmeißt, dann hat die gleich so viele Angebote, weil ja überall in Deutschland Pflegekräfte gesucht werden. Und dann ist die weg. Und dann braucht man nicht sagen, irgendwie, sorry, was ist das für ein naives Gerede? Oder was ist da für ein Blödsinn? Das ist ganz klar. Und das würde ich auch machen.
Und dann
ich kann es doch nachvollziehen.
Dann kommen relativ, ich sag mal, jetzt auch nicht die top ausgebildeten Leute und da schreiben einem im Internet, das sei alles naiver Blödsinn, das stimmt nicht und man wäre ein Spinner. Und dann sage ich immer, naja, okay, mag ja sein, dass ich ein Spinner bin, aber ich lebe auch nicht in Sachsen-Anhalt. Mir kann das im Prinzip sogar egal sein. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der das nicht tut. Ich war neulich hier in der Uniklinik Bonn. Wenn Sie da durchgehen und schauen sich mal an, Personal setzt sich zu einem großen Teil heute aus Migranten zusammen. Wenn Sie die nicht mehr haben, haben Sie auch kein Personal mehr, was das Krankenhaus macht. Das ist kein Quatsch, das ist einfach so.
Ja, und wenn ich halt irgendwie ein Arzt mit Migrationshintergrund bin und ob ich eben, wenn ich eine Stelle habe in Sachsen-Anhalt oder wenn ich eine Stelle habe dann in NRW oder beispielsweise in Bayern, weiß ich genau, wohin ich gehe. Punkt.
Genau.
Und übrigens zieht sich das auch weiter, eben ob ich ein IT-Fachmann bin oder ob ich in der Gastronomie arbeitet. Das sind lauter die Bereiche, wo eben viele Menschen mit Migrationshintergrund sind. Und das sind tatsächlich begehrte Jobs. Gastronomie, also ich meine, wir haben dort einen Fachkräftemangel. Und die Leute müssen nicht in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen oder in Thüringen arbeiten. Die können überall in Deutschland arbeiten. Und ich würde doch lieber dort arbeiten, wo ich gewollt bin, wo ich gebraucht bin, wo ich irgendwie gefahrlos meine Familie wohnen kann, wo ich gefahrlos nach Hause gehen kann, wo ich keine Angst haben muss, wenn ich einkaufen gehe, dass ich angespuckt werde, dass mein Restaurant, wenn ich dort eins eröffne, dass es mit Parolen beschmiert wird. Warum sollte ich denn dort bleiben? Aus welchem unerfindlichen Grund sollte ich denn dort irgendwas aufbauen wollen? Und jedes Unternehmen hat ja heute das Problem, dass wir ja in einer globalisierten Welt wohnen und selbstverständlich auch Leute aus dem Ausland dort haben. Und auch Universitäten brauchen Studenten aus dem Ausland. Und es gibt Universitäten in Ostdeutschland, die haben Probleme, ihre Assistenzposten zu füllen, weil die Leute ganz klar dort nicht hingehen wollen. Und das ist super schade, weil es gibt ein Silicon Valley in Sachsen-Anhalt. Dort gibt es tolle Universitäten, dort gibt es eine große Gründerszene und die haben riesengroße Probleme. Und damit schneiden die Leute sich natürlich ins eigene Fleisch. Es ist eine große Szene der regenerativen Energien, aber auch Speichertechnologien, die dort großartige Jobs schaffen könnte, eine großartige florierende Wirtschaft schaffen könnte, aber die Leute machen das halt kaputt.
Ja, ja, ist so, ist so. Ja. Und dann müssen, es ist einfach so. Aber sie, ich sage ja, in einer gewissen Weise würde man es den Leuten, die dem ja noch das Wort reden, fast wünschen. Ja, damit es, aber wie gesagt, dann wären wir es auch. Und dann hätten wir als Elitenangehörige dieses tolle Experiment wahrer Volksherrschaft kaputt gemacht.
Ja. Was sagen Sie denn zum UN-Sicherheitsrat, um das Thema zu wechseln? Ja.
Also wissen Sie, ich finde das so egal, ich kann das gar keinem sagen, ich habe die ganze Aufregung nicht verstanden. Also es wird zwei Gründe geben, wenn man das so richtig verfolgt. Der eine Grund wird sein, dass die Bewerbung Deutschlands wohl sehr spät kam, während die anderen sehr viel früher waren. Und das zweite werden gewisse Dinge in der deutschen Außenpolitik sein, die in der Welt nicht so wirklich gemocht werden. Mhm. Ja, und das führt dann dazu, dass man nicht gewählt wird. Ja, dann wird man halt nicht gewählt. Also dieser Sicherheitsrat ist doch sowieso. Wo ist der denn, wenn Sie kein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates sind, eins der fünf Vetomächte, ist dieser Sicherheitsrat doch sowieso völlig uninteressant. Die UN ist auch dysfunktional.
Nein, also ich finde schon, also A, gebe ich Ihnen natürlich recht, man hätte sich viel früher darum bewerben müssen, aber man hätte vielleicht auch sich in der letzten Zeit noch mal intensiver drum kümmern müssen. Und da haben wir ja schon ein paar Mal gemerkt, dass die Regierung Merz da nicht unbedingt die hellsten und die besten handwerklich sind, sich um gewisse Sachen dann zu kümmern. Ich persönlich finde einfach, wenn man sich aber dann halt auch um sowas bewirbt und es machen möchte, dann muss man halt auch dahinter stehen und kann nicht sagen, oh, weil lieber bewerbe ich mich dann darum nicht, als dass ich das dann verliere, oder?
Ja, ich finde, also sagen wir mal so, es gibt, wenn Sie mit Profis reden, und ich will mich dann nicht für einen Profi halten, die sagen Ihnen, also ad 1 muss man dann gewisse Absprachen auf Ebene der Europäischen Union treffen. Ja, wenn drei Mitgliedstaaten der EU antreten, dann muss man schon vorher klären, wer wird denn da gewählt, damit man genau ohne Gesichtsverlust da raus kann. Ich halte es aber, ohne jetzt zu wissen, ob das irgendeine Rolle gespielt hat, ich halte es aus Sicht meiner Partei nicht für hilfreich, wenn man dann wieder den Grünen die Schuld gibt.
Ja, ist das nicht lustig? Frau Baerbock muss jetzt zum Rapport antreten, was da passiert ist, das nicht, wo man sich denkt, was soll sie denn machen? Soll sie bei der Vorlesung der Stimmen irgendwie betrügen? Was ist denn das? Ich meine, sie ist die Präsidentin, sie ist da eine repräsentantisch, aber das, sie kann doch nicht die Wahl beeinflussen. Also mal bei aller Liebe, ich bin immer mal wieder ein bisschen schockiert über die Blüten, die das dann treibt.
Also um jetzt mal als Schwarzer, ja, der ein Herz für Grüne hat, was zu Frau Baerbock zu sagen.
Ja.
Ja. Was Frau Baerbock wirklich, übrigens im Sinne der Grünen, übel zu nehmen ist, ich greife jetzt mal so einen Spruch auf, den ich ja sehr oft höre, wir hätten doch Habeck haben können.
Ja, ich weiß.
Der Grundfehler, den die Grünen gemacht haben, in meinen Augen, ist, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt Frau Baerbock den Vortritt vor Herrn Habeck gelassen hat. Und deshalb bin ich kein Baerbock-Fan. Und zwar nicht, weil ich Habeck haben wollte, sondern weil ich glaube, dass die Auswirkungen für die Politik keine guten waren. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass wenn ich jetzt Frau Baerbock kritisch sehe, was ich tue, dann heißt das ja nicht, dass Frau Baerbock jetzt wiederum diejenige ist, die schuld ist, die uns dann dazu veranlasst, als CDU wieder die Auseinandersetzung mit den Grünen zu suchen, anstatt darüber nachzudenken, ob nicht die Grünen eher, das kennen Sie meine Haltung, der bessere Partner für uns wären als die SPD. Es hat ordnungspolitische Gründe. Wir hätten, wenn wir jetzt eine schwarz-grüne Regierung hätten, hätten wir dieses ganze Palaver nicht.
Ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, glaube ich, wenn wir jetzt unter der Konstellation mit Merz, mit Spahn, mit Lindemann, mit Frei, mit Klöckner, mit Reiche eine schwarz-grüne Regierung hätten.
Ja, ich glaube.
Dann würden die Grünen gerade sich so marginalisieren wie die SPD.
Aber ich glaube, dass die, wir erleben ja, dass dieser, also, Friedrich Merz, gut. Dann sucht Friedrich Merz sein Personal aus. War er auch nicht so wirklich glücklich. Ja, also man hört so, ja, man hört so zum Beispiel auch, dass der Minister des Kanzleramtes, Herr Frey, sicherlich nicht seinen Job so richtig top macht. Ja. Gleichzeitig wäre er wahrscheinlich der bessere Fraktionsvorsitzende. Und dann fragt man sich, wie kommt man auf Katharina Reiche? Ja, es sind so viele Dinge, wie das gewesen und passiert wäre, wenn es Schwarz-Grün gegeben hätte, weiß ich nicht.
Das weiß ich ja, auch nicht, aber ich kann nur sagen, also wenn wir jetzt eine Regierung haben, beispielsweise mit Daniel Günther, mit Roderich Kiesewetter, mit Ihnen.
Ja, bitte. Ja.
Dann können wir darüber reden, dass wir mit Schwarz-Grün, oder meine favorisierte Version wäre natürlich Grün-Schwarz, dass wir da, wobei... Ne? Aber dass wir dann auch wirklich vorwärts kommen. Aber ich habe das Gefühl, dass mit einem Team um Friedrich Merz es überhaupt nicht möglich ist, weil eben der Habitus so ist, wie er ist. Wie man eben an Herrn Lindemann sagt, hier ist ein linker Kampfbegriff. Und Herr Merz, der irgendwie jeden beleidigt, der nicht bei drei auf dem Baum ist und es nicht schafft, ins Ausland zu reisen, ohne dann das Gastgeberland zu beleidigen.
Also nehmen Sie... Ich werde da auch noch ein Video zu machen, aber ich sage es jetzt mal. Was soll ich denn von jemandem halten? Reden wir doch mal über die Kulturkämpfer in der CDU. Was soll ich denn von einer Frau Christina Schröder, geborene Köhler, die mal Familienministerin in einem Kabinett von Angela Merkel war?
Die schlechteste.
Ja, ich war noch nicht fertig. Was soll ich denn von so jemandem halten, der auf einen Tweet von Angela Merkel oder der war nicht von Angela Merkel, der kam von jemandem anderen, wo Angela Merkel gesagt hat, jetzt auf einer Veranstaltung im Bundesumweltministerium, ich glaube, war im Umweltministerium, allgemein zur Bewertung ihrer Tätigkeit, dass sie gesagt hat, naja, vielleicht hätten wir mehr für oder gegen den Klimawandel tun können. Und das tweetet dann Frau Schröder, geborene Köhler, Vizechefin der Kulturkampfschmiede R21, und schreibt darüber, ja, dann hätten wir noch mehr Deindustrialisierung. Mal abgesehen davon, dass das menschlich unanständig ist, frage ich mich, wie jemand, der schon als Ministerin nicht unbedingt durch Top-Leistungen aufgefallen ist, sondern eher durch ihre eigene Arroganz, ja, wie so jemand sich eigentlich anmaßt, immer intellektuelle Stellungnahmen, die eigentlich nur ein intellektualistisches Niveau haben, ja, sich hinzustellen und das rauszutröten. Und das ist genau das, was ich meine. Bei uns und mit uns werden zurzeit vor allen Dingen Leute verbunden, die alles in allem in ihrer Wirkung, ich weiß nicht, ob sie es selber sind, in ihrer Wirkung, mega unsympathisch sind.
Total.
Eigentlich ist das Erste, was sie haben müssen, sie müssen jemanden haben, dem sie zutrauen, dass er es kann. Dann müssen sie aber noch viele Leute in dieser Regierung haben, die sympathisch wirken. Und das fehlt momentan.
Das fehlt?
Das Problem haben sie in Düsseldorf oder Kiel oder in Mainz. Das haben sie da nicht.
Ja, das stimmt. Aber warum lassen sie denn immer nur solche Leute gerade rauf? Ich meine, selbst so jemand wie die Frau Prien, wo sie immer sagen, dass die ja eigentlich irgendwie mehr ihrem Flügel da angehört. Aber ich sage, die Frau Prien ist also für mich so eine Vollkatastrophe in jedem Bereich. dass es ganz aus ist. Also da kann man ja wirklich ihr nur zugute halten, dass sie noch eben als Betroffene von Antisemitismus wenigstens da nicht noch in die Kerbe reinschlägt. Aber ansonsten irgendwie hat man so das Gefühl, irgendwie da geht irgendwie alles gerade im wahrsten Sinne über den Jordan.
Ich lese ja gerade wieder so einen Kommentar, den ich auch so toll finde. Die CDU ist eigentlich grün-rot-rot oder ihr seid ja auch rot-grün. Ich finde,
das ist genau das, was ich nicht verstehe. In einer Welt, in der diese CDU, entschuldige mal, diese Führungsriege, libertär bis sonst hinaus ist, gibt es immer noch Leute, die sagen, die CDU ist zu links. Also in welcher Welt leben wir? Wollen wir die Leute jetzt auf der Straße verhungern lassen, Leute? Nein, rechts wollen wir denn sein?
Diese Leute, die das äußern, sind politisch völlig ungebildet. Aber sie sind vor allen Dingen auf eins der erfolgreichsten Narrative der extremen Rechten reingefallen. Das ist nämlich das Narrativ des Linksrucks der CDU unter Angela Merkel. Das ist ein Narrativ, mit dem wir zu kämpfen haben, dass Leute sagen, ja, ihr seid ja total nach links gerutscht. Dann fragt man immer, ja, was ist denn links? Da kommt schon nicht mehr viel. Und dann kommen immer drei Dinge, immer die gleichen drei. Atomkraft abgeschaltet. Dann kommt Abschaffung der Wehrpflicht. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist die Migrationsfrage.
Aber die AfD will doch selber die Wehrpflicht nicht zurückholen.
Ja, halt. Man kann zu jedem was sagen. Daran sehen Sie, wie ungebildet die sind, die auf dieses Narrativ reinfahren.
Naja.
Also die Wehrpflicht wurde abgeschafft, im Übrigen von CSU-Mann zu Gutenberg, der kein Linker ist, der das deshalb gemacht hat, weil wir ein Problem mit der Wehrgerechtigkeit hatten. Wir hatten eine Armee, da brauchte man nur noch pro Jahrgang, ich glaube 100.000 oder was, Wehrpflichtige. Das hätte dazu geführt, man hätte gelost, einer von 10 macht Wehrpflichten, die anderen 9 lassen sich's gut gehen. Da hat man gesagt, da müssen wir was dran ändern. Und hat die Wehrpflicht abgeschafft. Das ist ein sachlicher Grund. Hätte man anders machen können, allgemeine Dienstpflicht, bin ich ja auch für, aber hat man nicht. Abschaltung der Atomkraft, das hat die jetzt nochmal erklärt. Mhm. Das war Fukushima. Kommt es zur Kernschmelze wegen eines Tsunamis. Ja. Und in Deutschland hat keiner, ich glaube, bis auf 3 versprengte Bundestagsabgeordnete gesagt, wir brauchen noch Kernenergie. Also ist man diesen Weg gegangen, damals einvernehmlich. Heute erzählen die einem, das wäre ein Grund für einen Linksruck der CDU. Was für ein Bullshit. Das ist so ein Bullshit, das geht auf keine Kur mehr. Ich würde aber trotzdem immer weiter erzählen. Immer weiter schreiben da irgendwelche Leute, ja, du bist ja grün.
Ja, muss uns ja nicht interessieren. Was ich viel interessanter nochmal finde, weil Sie ja eben auf die Frau Köhler gekommen sind, beziehungsweise... Schröder, die ja R21...
Jetzt sage ich was.
Ja.
So, was ist noch an der CDU konservativ? Was los, sage es? Und dazu sage ich jetzt mal eins. Da fangen wir beide doch mal darüber an zu reden, was ist eigentlich konservativ? Konservativ bedeutet konservare. Bewahren, was bewahrenswert ist und alles andere erneuern. Ja? Konservativ ist es zum Beispiel, für ein System zu stehen, was erfolgreich war. Konservativ ist es zum Beispiel, die Europäische Union als eine der größten positiven Entwicklungen der Nachkriegszeit zu sehen. Konservativ ist es zum Beispiel, sich für den Erhalt des Klimas und der menschlichen Schöpfung einzusetzen. Das alles ist konservativ.
Ja, aber dann sind ja die Grünen die wahren Konservativen.
Ja, ich halte die Grünen ja auch für eine konservative Partei. Damit nur sagen, das ist doch alles Geschwätz.
Ja, natürlich
ist an der CDU konservativ. Ja, was konservativ ist, da reden wir doch mal darüber. Jetzt höre ich vor Schreck mein Telefon um jetzt. Dann reden wir doch mal darüber. Wir hatten eine lange Diskussion innerhalb der Partei über die Frage der Ehe, ob es eine Ehe für alle geben soll. Da haben wir Zeit darüber diskutiert. Man hat das dann nachher zugelassen. Jetzt ist hier die Regel und jetzt ist es auch okay. Dann heißt konservativ im Übrigen auch, dass man, wenn es in einem demokratischen Prozess zu Änderungen gekommen ist, dass man diese akzeptiert und nicht versucht zurückzudrehen. Denn wer die zurückdrehen will, der ist reaktionär, der ist nicht konservativ.
Können Sie das mal beim nächsten Parteitag genauso sagen, damit die wissen auch bei der CDU, was konservativ ist? Ich meine, wir müssen ja nicht die AfD-Blauzis irgendwie da irgendwie überzeugen. Ich merke das ja auch immer wieder bei meinen Videos, wenn ich gegen Herrn Merz schieße und irgendwie sage, dass der Sozialstaat, und dann kommen die von der AfD und ja, deswegen nur noch die AfD, wo ich sage, Leute, also wenn die AfD kommt, dann ist der Sozialstaat völlig am Arsch. Also dann gibt es gar nichts mehr. Herzlichen Glückwunsch. Also, aber was ich eben noch zu R21 sagen wollte.
Ich wollte aber
noch
was zum Parteitag sagen. Parteitage sind, ich bin jahrelang da gewesen.
Ja.
Parteitage haben was sehr Amüsantes, aber ich müsste mir da, glaube ich, heute nicht mehr geben. Ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht, ob ich da als CDU-Opa nicht mal hin sollte.
Ja, natürlich.
Das wäre bestimmt extrem lustig.
Das wäre großartig.
Aber diese, wir könnten natürlich mal über Folgendes nachdenken, dass wir beide mal zusammen über den Bundesparteitag der CDU stiefeln im Gaststatus und da unsere Filmchen machen.
Das aber machen
jetzt
wir.
Werden wir wieder.
Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich. Aber Herr Breimann, dann müssen Sie mir aber versprechen, dass ich da heil wieder rauskomme, ne?
Oh, ich kann, nee, da brauchen Sie keine Angst zu haben.
Ja?
Ja, da passiert nichts. Also, das ist schon alles sehr seriös. Also, nochmal, die sind teilweise schräg in der Meinung, aber die sind sonst sehr seriös. Wir sind nicht
hier. Aber was ich eben zu R21 sagen wollte, schon die ganze Zeit, weil das überhaupt nicht in der Diskussion ist. Und es nervt mich so brutal. Und zwar, R21, der Geschäftsführer ist ja bis vor kurzem der Martin Hagen gewesen. Mhm. Martin Hagen ist jetzt Generalsekretär unter Herrn Kubicki bei der FDP. Martin Hagen war mal der Fraktionsvorsitzende der FDP in Bayern. Und er hat immer sehr gute Reden tatsächlich im Bundestag gehalten, hat aber ja mit R21 doch sehr dafür lobbyiert, dass die Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU eben vielleicht ein bisschen beschleunigt wird. Und das finde ich schon sehr erstaunlich, dass er jetzt eben unter Herrn Kubicki zum Generalsekretär wird. Insbesondere, wenn man weiß, übrigens, was ich eben auch noch sehr witzig finde, wenn man irgendwie die Zusammenarbeit von CDU und AfD irgendwie fördern möchte, wenn man mit einer dunkelhäutigen Frau verheiratet ist und zwei zauberhafte dunkelhäutige Kinder hat, wo man genau weiß, dass man doch dann diese Kinder auch diesen Repressalien ausgesetzt werden, wo ich mir immer denke, was ist eigentlich bei euch kaputt? Also wenn ich es schon nicht aus moralischem Interesse nicht mache, dann doch bitteschön aus meinem eigenen Interesse, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder, wenn die augenscheinlich mit einem Migrationshintergrund sind, dass die nicht dem ausgesetzt sind. Also
Sie müssen doch eins bedenken. Das ist doch auch Politik, wie sie einige machen und wie sie ihre eigene Positionierung ziehen, wird doch oft heute wie ein Marktmechanismus gewählt. Es gibt Leute, die sagen einfach, wo ist eine Marktlücke und wo werde ich mit dieser Marktlücke bekannt, populär und bekomme dann Positionen. Das muss nicht unbedingt deren eigener Denke entsprechen. Also ich habe, nun sagt man über die, dass die im Studium schon was schräg gewesen sei, aber ich sage ja auch, was eine Alice Weidel, deren Lebensumstände haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was sie vertritt und ja. noch weniger hat ihre Frau was damit zu tun, die sich in kulturell linken Kreisen in Berlin bewegt. Also das ist so, und da finde ich halt eine Marktlücke und dann mache ich Marktlücke und die Marktlücke spült mich nach oben und dann verdiene ich da Geld mit und sie müssen auch nicht bei jedem ausgeben, müssen aber bei dem nicht bei jedem davon ausgehen, dass die den Mist, den die verzapfen, auch glauben.
Ja, aber am Ende des Tages ist es ja sowas wie stochastischer Terrorismus. Wenn ich immer wieder sowas rausblase und normalisiere, kann ich darauf warten, dass irgendjemand eben dann das auch umsetzt. Also, und wir haben es ja schon damit zu tun, dass antisemitische Anschläge zunehmen, dass Anschläge gegen ausländische oder migrantische Menschen zunehmen. Das ist ja schon da. Wir haben ja schon diesen Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Und ich möchte doch, also ich meine, warum ich diesen ganzen Bums hier mache, ist, weil ich möchte, dass meine Kinder in einer freiheitlichen, pluralistischen Gesellschaft aufwachsen. Das ist, und weil ich ganz gerne möchte, dass das Klima und so, ne, also das, also freiheitliche, pluralistische Gesellschaft ist das eine, aber auch irgendwie, dass eben das Wetter und das Klima so ist, dass man noch auf dieser Erde existieren kann. Ich würde auch ganz gerne Oma werden, so in ein paar Jahren. Deswegen möchte ich genau das eben, mache ich das. Und das ist mein Antrieb. Und wenn ich in die Politik gehe, dann kann ich natürlich auch sagen, irgendwie so von wegen, ich mache das, weil ich eben, weiß ich nicht, Minister werden will, Ministerpräsident, Abgeordneter, was weiß ich, um dann eine gewisse finanzielle Karriere zu machen. Aber trotzdem kann ich doch nicht so wider meiner eigenen Interessen handeln. Also ich kann doch nicht, also bei Frau Weidel ist, glaube ich, wäre das für einen Psychiater mal ein ganz interessantes Umfeld, irgendwie das zu beurteilen. Irgendwie, ich habe das, hatte immer so in der Vergangenheit das Gefühl, der Mann Martin Hagen wäre nicht so abgedreht. Und als ich dann gehört habe, dass er eben Geschäftsführer von R21 ist, dachte ich mir wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Weil er hat ja auch tatsächlich das im Wahlkampf, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das weiß, weil ich ihn irgendwie persönlich kennen würde, sondern weil er im Wahlkampf tatsächlich immer wieder mal Home-Stories gemacht hat mit seiner Frau und auch mit seinen Kindern gemacht hat, so dass man eben weiß, dass die eben dunkelhäutig sind. Dass man es erlaubt, dass es so einen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt, wo ich genau weiß, das kann dazu führen, dass meine Töchter angegriffen werden, dass meine Töchter Nachteile haben.
Hören Sie mal, ich stelle gerade fest, ich komme da jetzt drauf, aber ich stelle gerade fest, irgendjemand hat gesagt, liken. Ich sehe immer bei den Videos auf YouTube, man soll aber liken, sonst kommen wir nicht nach oben. Also like bitte alle.
Genau, alle mal liken.
Und wenn er uns doof findet, dann like nur den bunten Pullover. Ist egal, Hauptsache like. Ich wollte was dazu sagen, weil ich sehr interessant finde zu beobachten, was Sie da beschreiben, ist eine Entwicklung, die man bei verschiedenen Leuten feststellen kann, dass sie irgendwann abbiegen. Mhm. Ja, und dass diese kulturelle Entwicklung in eine gewisse Richtung, wie das kommt, weiß ich auch nicht. Aber ich kenne ganz viele Leute, wo das passiert. Ja, und ich denke, warum geht jemand, der Ministerin war, der Mann ist Staatssekretär gewesen, ich weiß gar nicht, ob es noch ist, die Ministerin war im Kabinett Merkel als Frau und wird auf einmal so ein Aushängeschild einer rechten CDU und macht dann immer ihr Kolümnchen in der Welt und das schmeichelt Eitelkeit, das schmeichelt Bedeutung und, und. Das könnten Sie mir auch vorwerfen. Sie könnten auch sagen, naja, du machst ja den Linksausleger in der CDU nur, weil dadurch, wir müssen noch mal über Werbung reden. Inzwischen Angebote.
Ja, ich hatte jetzt tatsächlich, aber das war irgendwie, wo ich mir gedacht habe, das war so eine KI-Plattform, so eine Investment-KI und da dachte ich mir, Nein. Außerdem fand ich das irgendwie hoch unseriös irgendwie, auch wenn man, ja. Aber wir müssen mal drüber reden. Also ich meine, jetzt zum Beispiel, was ich jetzt irgendwie, diese GLS-Bank fände ich ja ganz cool zum Beispiel. Oder was fände ich noch ganz cool? Irgendwie einen Ökostromanbieter fände ich auch ganz gut. Balkonkraftwerkhersteller, was wäre denn Ihre Vorstellung?
Rheinmetall soll gut bezahlen. Ja. Nein, ist ein Witz. Ich muss mal eben hier an den Strom. CDU-Opa.
Haben Sie das Aquarell eigentlich im Hintergrund gemalt?
Nein, das ist sogar ein relativ bekannter Künstler, der das gemacht hat. Georg Meistermann. Sie meinen, weil das aussieht wie so ein grüner Stinkefinger?
Nee, ich habe jetzt gedacht, es wäre eine Flasche und ein Glas oder so.
Sehen Sie mal, Kunst regt wirklich dazu an, immer wieder zu interpretieren. Ich habe es nicht gemalt. Ich kann Ihnen das wirklich sagen.
Mensch, was ist denn drauf?
Blaue Herzen. Das ist... das ist so eine Figur, einmal so mit Bleistift gezeichnet.
Aha.
Und dieser Künstler war ein Bekannter meines Vaters und das trägt eine Widmung für meinen Vater und deshalb hängt das in meinem Büro.
Wie schön.
Da sehen Sie mal, ne? Ja, und da ich ja als Kulturpolitiker, ich bin schon wieder bei der AfD, weil die machen uns hier richtig das Leben schwer.
Ja. Übrigens immer interessant gegen die SPD und die SPD-Klientel. Also alles, was sie sagen, schreiben, ich habe mal das Gefühl, das kommt von Beatrix von Storch so direkt. Das sind Stellungnahmen, die könnten sie jedem Sozi geben, jedem Sozi-Wähler. Er würde sagen, ja, das stimmt doch auch, der Quatsch, den die da fördern und so. Oder da kommen dann so Stellungnahmen, jetzt diskutieren wir. Wir haben ein Gemeinschaftstheater, die Städte Krefeld und Mönchengladbach. Und dieses Gemeinschaftstheater, das existiert seit über 70 Jahren. Und ein Gemeinschaftstheater hat den großen Vorteil, dass sie für relativ, ist immer noch eine zweistellige Millionensumme jährlich, aber für relativ vernünftige Mittel ein voll funktionierendes Dreispartenhaus haben, was auch ganz gut ist mit 500 Mitarbeitern und. Und dann kommen immer so die gleichen Schwachsinnsvorschläge von kulturfernen Leuten. Man sollte doch mal das Ballett zumachen, das wäre dann günstiger. Das ist alles Quatsch, aber damit machen die uns das Leben schwer. Also ja. Kultur und AfD, wir merken die immer wieder mit ihrem Quatsch, mit dem die um die Ecke kommen.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es immer schon faszinierend, was den Leuten alles so auch verziehen wird. Irgendwie eine Beatrix von Storch, die ja bei Lanz sitzt. Und sagt irgendwie, Land sagt es so und so und so ist es. Und dann sagt sie, ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich bin doch keine Juristin. Und dann der Land, Sie sind Juristin. So, spätestens dann muss man doch als normal tickender Mensch sagen, also okay, vielleicht die nicht.
Ja. Ja, die ist, also nochmal, Beatrix von Storch. Man muss über all die Leute eigentlich nicht mehr reden. Das macht einen depressiv. Also mir geht das jedenfalls so. Man kann sie in der politischen Auseinandersetzung, auch das kann man den Wählern der AfD ja leider gar nicht sagen. Aber wenn ich die AfD-Leute hier in den Gremien erlebe, mit dem, was sie sagen und tun, Es ist alles qualitativ so entsetzlich schlecht. Ja, das müsste jedem peinlich sein, der die da hinschickt. Und nichtsdestotrotz, da wird halt die Farbe gewählt, die blaue Wand und.
Ja, aber ich, ehrlich gesagt, gerade jetzt eben dieser unsägliche Kandidat in Sachsen-Anhalt, der ja irgendwie die so viele Leute um sich schart auch und so, und mit welcher Euphorie dort das passiert, muss ich schon sagen, also fern davon, da irgendein Verständnis zu haben, aber diese Art und Weise, wie die Leute da euphorisch und da machen und irgendwie auf, jetzt ändert sich was und jetzt geht's aufwärts, ja, dieses Versprechen, was dort kommuniziert wird und alles ist möglich, das ist das, was uns fehlt. Das ist genau diese Euphorie zu sagen, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wir sind stolz auf uns, wir können was, wir haben was erreicht und diese ständige Scham irgendwie, dass man doch nicht so viel macht und dass man doch zu faul ist oder dass es vielleicht doch irgendwie und ne, das ist das, was bei uns irgendwie im Lager ist und alles wird schrecklich und der Klimawandel und es wird schrecklich und die Flucht und es wird schrecklich und es ist alles schrecklich und wir kommen da nicht mehr raus und keiner macht mit und niemand hört auf uns und es ist fürchterlich und da sehe ich dann Leute, die irgendwie sagen, jawohl, und wir gehen auf die Straße und stehen hinter dem.
Ja, aber
uns fehlt so jemand, der auch durchs Feuer gehen würde.
Das hat aber damit zu tun, dass die machen eigentlich das, was ihre Vorfahren, was Goebbels sehr gut verstanden hat. Natürlich geht es um eine Emotionalisierung der Politik. Es geht darum, Gefühle, positive Gefühle zu verkaufen. Es geht aber nicht darum, tatsächlich rationale Herausforderungen
zu machen. Nein, überhaupt nicht. Aber dieses
man kann das nicht oft genug sagen. Wenn man sich zum Beispiel, das ist ja auch sowas, was die meisten Leute gar nicht wissen. Also der ganze Pseudo-Hitler-Aufschwung ab 1933 ist pumpfinanziert gewesen, ja, auf Staatsverschuldung hinaus. Und der Staat war pleite, deshalb musste er Krieg führen, um nämlich an die anderen Staatskassen ranzukommen. Also diese wirtschaftlichen Hintergründe kennen ja die wenigsten. Und wenn sie das dann sagen, dann kriegen sie Lachsmileys und so, aber das ist Geschichte. Das andere ist Dumpfbackengefühl auf mittlere Reife.
Aber ich meine ja eben, dass wir mal so jemanden auch wieder bräuchten. Und dann kann man ja sagen, also ich meine, wenn wir jetzt mal in der Geschichte schauen, so irgendwie jemand wie Kennedy, der irgendwie auch so ein charismatischer Typ war, oder wie Barack Obama, wenn man irgendwie wie uns fehlt. Also ich meine, für Friedrich Merz, ich weiß es nicht, oder Herr Dobrindt, oder auch ehrlich gesagt, ja, also ich meine, auch bei Herr Klingbeil lockt mich jetzt auch nicht irgendwie hinterm Ofen vor. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich finde jetzt auch unsere Führungsriege jetzt auch nicht so elektrisierend.
Nee, Herr Banatschak, ich habe, ja, sagen wir mal so,
ich finde den total nett. Ich finde den sehr sympathisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich stehe für dich nachts auf und klebe Plakate, bis ich nicht mehr kann und aktiviere alle Leute in meinem Umfeld irgendwie Juhu zu brüllen.
Uns fehlt ein Yannis Varoufakis. Ja, das ist auch so. Das ist auch so einer, der. Ja, das sind alles Leute, die in der Öffentlichkeit wirken. Das ist ohne Frage so. Aber ob die was bewirken im Sinne einer Gesellschaft, wage ich zu bezweifeln.
Aber die nehmen wenigstens mal mit, wissen Sie? Es geht ja gar nicht, wir brauchen ja nur eine Identifikationsfigur nach vorne und dann muss der einfach gute Leute um sich scharen. Dann wird es funktionieren, wenn der gute Leute um sich scharen, und die tatsächlich Ahnung von der Materie haben und nicht auf irgendwelche Lobbyisten sich da verlässt, sondern tatsächlich auf Wissenschaftler, auf Evidenz. Und da irgendwie gute Entscheidungen trifft. Aber dafür braucht man halt jemanden, der einen mitnimmt. Und ehrlich gesagt, also ich wüsste auch nicht, wen Friedrich Merz da elektrisieren sollte.
Ach, das ganze Sauerland. Ich weiß es nicht. So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wo haben wir noch Soft News?
Soft News?
Ja, gibt es irgendwas, Soft Skills, also das, was so irgendeine Eheschließung oder gibt es irgendwas im...
Ich habe jetzt gehört, dass die Familie Reimann und die Familie Swarovski geheiratet haben.
Ja,
das ist eine Milliardärsheirat.
Ja, und da gibt es auch noch irgendjemanden, meine Schwiegertochter kommt aus Österreich, die ist da wieder mit irgendjemandem befreundet, der auf dieser Hochzeit war. Das habe ich mir dieses Wochenende anhören dürfen, aber ich bin da in diesem Hochzeitsdings nicht so drin.
Die Prinzessin zu Leiningen hat ihren ich glaube, vierten oder fünften Ehemann geheiratet, den Herrn Porsche mit 83.
Ja, das war die Hochzeit. Das war die Hochzeit. Genau da war.
Die war aber auf Mallorca. Ja, und Swarovski und Familie Reimann. Familie Reimann, die geheimen Milliardäre in Deutschland, die irgendwie mit diesen ganzen Reinigungssachen irgendwie so viel Geld gemacht haben. Colgate und solche Sachen. Die auch bei irgendwelchen Luxustaschen investiert sind, die haben eben jetzt geheiratet, Swarovski und Reimann und eben Frau von Leiningen und Herr Porsche. Und ich finde es schon erstaunlich, dass Herr Porsche jetzt mit 83 nochmal meint, heiraten zu müssen.
Also ich habe mir erzählen lassen, dass entscheidend ist, da habe ich mir... von meiner Schwiegertochter erzählen, die auf irgendeinem, also ich habe mir das jedenfalls erklären lassen, da kommt es immer auf die Eheverträge an. Das, also ganz wichtig wären die Eheverträge und die Frauen rennen dann rum und versuchen, ihre Männer zu halten, die irgendwie Verhältnisse haben dürfen, aber nicht ganz sich verabsentieren dürfen, weil dann ist man aus dieser Clique raus. Ich habe mir das alles erklären lassen, das hat mich nicht wirklich jetzt umgehauen. Ja, aber ich kann, jetzt kommen wir zum Bereich Sport. Ich höre gerade, es macht Deutschland doch so glücklich. Herr Zverev hat einen Grand Slam-Titel gewonnen.
Nein, hat es wirklich? Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich war so fasziniert von der schönen Geschichte. Ich bin ja Tennisspielerin, von der zweitplatzierten Frau, die ja vom Tabellenplatz 146 irgendwie nach Paris gefahren ist und dann noch nicht mal wusste, wie sie ihr Hotelzimmer zahlen kann und noch nicht mal einen Kleidersponsor hatte und jedes Mal mit dem privaten Tennisdress auf den Court gegangen ist und dann tatsächlich einen Durchmarsch gemacht hat, bis zum zweiten Platz, also im Finale dann halt gegen die Russin verloren hat. Aber das, finde ich, irgendwie ist doch schon eine Märchengeschichte. Und Herr Zverev hat es wirklich geschafft.
Ja, Sie ist gerade gekommen. Ich krieg das gerade hier eingespielt auf dem Rechner. Der hat gewonnen in 5 Sätzen.
Nein.
Und jetzt bin ich so happy. Das baut mich so auf.
Endlich!
Mercedes gewinnt den Grand Prix von Monaco, Herr Zverev. Es geht wieder bergauf mit Deutschland.
Ja, jetzt fangen wieder alle ins Tennisspielen an.
Ich sage Ihnen aber was ganz anderes. Und das finde ich ganz spannend. Die letzten 3-4 Wochen waren ja sehr feiertagsbestimmt.
Ja.
Wir hatten ja viele kurze Wochen.
Ja.
Und da war irgendwie, ist auch immer so eine Zeit, die ich beruflich ganz komisch finde. Die ist immer so halb, viele sind im Urlaub, so eine ganz komische Zeit. Jetzt geht's wieder los. Ich sage, nächste Woche werden wir so viele Themen haben. Da sind so viele Reformen verabredet und dann geht's so bergauf mit diesem Land. Das Einzige ist die blauen Herzen, die werden wir so schnell nicht los.
Ja, nur der Herr Merz hatte ja schon gesagt, den großen Boom darf man jetzt doch nicht erwarten.
Nee,
hat er neulich irgendwie gesagt, ja. Um nochmal auf Tennis zu kommen, wissen Sie, jetzt zum Beispiel, da gibt es ja jetzt den Alcaraz und den Sinner. Ja, das sind ja die beiden, die so dominiert haben, die beide jetzt nicht bei den French Open dabei waren. Ganz traurig und umso schöner, dass Sascha Zverev da seine Chance genutzt hat. Aber was ich wirklich sagen muss, und das finde ich so wunderbar an Alcaraz und Sinner und insbesondere an Alcaraz, ist, dass die so unglaublich sympathische und faire Sportler sind. Also ein Alcaraz, der irgendwie hinten liegt und irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung ist dann, die zu seinem Vorteil wäre, aber er empfindet es als ungerecht und sagt, nee, es ist so, der Ball war so. Oder irgendwie, wenn jemand eine Strafe bekommt, weil er beim Aufschlag zu lange braucht, dass er sagt, nee, ich war noch nicht fertig. Das finde ich so schön, solche Leute zu haben, solche Leute zu sehen, dass man wirklich zeigen kann, es geht auch. Du kannst erfolgreich sein und du kannst trotzdem ein guter Mensch sein.
Ja. Und
Leute schauen Tennis.
Ja, ist Tennis. Ich bin nicht so, ich habe ja die Boris Becker-Zeit auch mitbekommen. Also dieser Sport kann mich nicht faszinieren. Bei Sinner finde ich sehr interessant, nicht nur, dass er Italiener ist, sondern er kommt gebürtig aus einem Ort, den ich sehr mag, nämlich aus Sachsen in Südtirol. Das ist ein wunderschöner Ort und da kommt er her und da zieht er sich auch immer wieder hin zurück. Und der ist ein netter. Aber können wir uns darauf einigen.
Darf ich kurz korrigieren? Sie dürfen nicht sagen, dass der Sinner Italiener ist. Er ist Südtiroler.
Nein, da könnte ich jetzt viel zu sagen. Also die
haben mal mit Südtirolern zusammengearbeitet.
Ich bin ja jedes Jahr Ostern in Südtirol. Und die Südtiroler sind, was das angeht, wirklich sehr eigen.
Ja.
Ja, also das, früher haben die sich gefühlt als Deutsche, heute ist es das Tirol, was sie so nach oben halten. Das ist schon eigen, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Und die haben ja die ganze. Die in der Mussolini-Zeit, diese ganze Zusammensetzung der autonomen Region ist ja so gemacht worden, dass auch da die Italiener dominieren, dadurch, dass das Trient dabei ist im Alto Adige, also in diesem Südtirol, also Etschtal und Obere Etsch und Trient, so heißt die Provinz da. Aber sie sind sehr stolz, sie sind wirtschaftlich an der erfolgreichsten italienischen Provinzen. Und auch das sage ich noch dazu, weil die Italiener ja in Deutschland immer so ein bisschen von oben herab betrachtet werden. Ich glaube, wenn wir alle in der Region Mailand leben würden, dann ging es uns richtig gut, denn die Region Mailand kann wiederum auf die Region Hamburg und die Region München herabgucken. Mit einem großen Nachteil, sie können sich da keine Wohnung mehr leisten. Insofern war Ihre Nachricht diese Woche, dass es einen Nachtzug nach Mailand gibt, das hat mich wirklich gefreut. Ich habe gedacht, da kannst du mal dann wieder nach Mailand und shoppen in Mailand ist was Schönes. Und die Scala.
Ja. Ja.
So, das ist genau das richtige Lebensgefühl, um für heute zu enden.
Ja, also ich werde tatsächlich auch wieder jetzt öfters mal mit dem Nachtzug, übrigens auch nach Paris, fährt von München ein Nachtzug um 7.30 Uhr. Da packe ich demnächst meine Kinder ein und fahre mit denen nach Paris. Und ich fahre mit denen auch mit dem Nachtzug nach Mailand, weil es ein großartiges Abenteuer auch ist, im Zug zu schlafen und das zu machen. Und ich finde es ein entspanntes Reisen tatsächlich.
Ja, ist es. Paris ist bei uns immer so, das ist noch, also je nachdem, wie sie durchkommen, zwischen 4,5 und 5,5 Stunden, da ist man relativ schnell. Und als Student, ich habe in Bonn studiert, da hat man so einen Irrsinn schon mal gemacht. Da hat man abends gesagt, wisst ihr was, wir fahren jetzt nach Paris und gehen da frühstücken.
Sehen Sie, und das macht man bei uns. Wisst ihr was, das Wetter wird schön, wir fahren mal an Gardasee.
Sehen Sie. So, jetzt haben wir es. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Alle die uns noch nicht geliked haben.
Liken.
Natürlich die mit dem blauen Herzen. Die müssen das schon deshalb tun. Deshalb habe ich.
Damit sie sich aufregen können.
Genauso. In dem Sinne, schöne Woche.
Schöne Woche, Ihnen auch. Schönen Abend.
Tschüss. Das war Progressiv trifft Konservativ. Nächste Folge am 14. Juni live auf YouTube und am Montag überall, wo es Podcasts gibt.